Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Jedes Jahr werden in Deutschland zwischen 3 und 400 Milliarden Euro vererbt oder auch noch zu Lebzeiten verschenkt. Das sind Objekte, Geld, Immobilien. Und was dabei auffällt, gerade mal 40% der Erblasser haben ein Testament. Und ja, immer wieder, das erleben wir auch, wenn es ums Erben geht, Streit ist mit dabei. Bei jedem fünften Erbfall gibt es Ärger hierzulande. Manchmal brechen sogar Familien auseinander, wenn es ums liebe Geld geht oder um Immobilien oder über Dinge, die vererbt werden. Gerade auch bei größeren Familien, wenn mehrere Kinder involviert sind oder ein ganzes Netzwerk auch bedacht werden muss. Erben ohne Streit. Das beschäftigt uns heute Vormittag. Wie bekommt man das hin? Wie kann man erben, vererben, ohne dass es zu Streit kommt, sondern indem es gut und einvernehmlich geregelt ist? Das ist unser Thema, unsere Frage. Und wir wollen auch gerne von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie machen mit dem Erben oder gemacht haben. Welche guten, welche schlechten. Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Unsere Telefonnummer, wie immer, bis 11 Uhr ist sie gestaltet. Oder Sie schreiben uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Erben ohne Streit, unser Thema. Wir haben uns natürlich zwei Expertinnen eingeladen, wie sich das gehört. Nämlich Katja Habermann. Sie ist Fachanwältin für Erbrecht mit einer Kanzlei in Hamburg, ist Nachlassverwalterin, Testamentsvollstreckerin. Vielleicht kann sie von diesen ganz praktischen Erfahrungen im Erbrecht auch erzählen. Und hier im Studio, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Walz.
Und Christiane Wempe, mit ihr sind wir verbunden über Internetleitung, Familienpsychologin mit eigener Praxis in Ludwigshafen, hat auch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Wenn Erben zum Streitfall wird«. Schönen guten Morgen auch an Sie, Frau Wempe.
Ja, guten Morgen.
Frau Habermann, eigentlich ist die Frage fast überflüssig, aber ich stelle sie natürlich. Haben Sie ein Testament?
Selbstverständlich.
Wie sieht das gehört?
Ja, manchmal sagt man ja sonst in eigenen Sachen, aber nein, ich habe ein Testament, weil ich viel zu viel mitbekomme, wie es schieflaufen kann und ich meiner Familie das nicht antun möchte.
Ich sehe Sie hier vor mir, Sie sind weit entfernt davon, irgendwie in einem Alter zu sein, wo man darüber nachdenken müsste, denkt man immer. Trotzdem haben Sie schon eins. Das heißt, man sollte früh damit beginnen. Warum?
Ich glaube, es ist gut, weil es eine Vorsorge ist für diejenigen, die man lieb hat und die man dann hinterher verlassen hat, die sich nicht mehr bei einem rückversichern kann, was zu tun ist. Es ist quasi eine Fürsorge für alle, die man schätzt und denen man etwas Gutes tun möchte. Und diese Fürsorge fängt an, sobald man Menschen hat, die einem etwas wert sind und sobald man selber etwas zu vererben hat. Das kann auch schon etwas Weniges sein. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dass selbst Studierende, die vielleicht noch keine eigenen Kinder haben oder meinen, in meinem Leben ist es noch nicht so wertvoll, was zu vererben ist, gut daran tun, selbst ein Testament zu errichten, weil sie dann selbst bestimmen können, wer zum Beispiel in die Wohnung geht, den eigenen Hausstand auflöst, welche Dinge wohin vererbt werden sollen, auch wenn es nicht in einem materiellen Wert ist. Aber vielleicht ist es für sie selber wichtig, da eine eigene Entscheidung zu treffen.
Auch das digitale Erbe zum Beispiel, wer hat Zugang zu meinen Accounts?
Absolut.
An vieles muss man denken. Das wollen wir natürlich auch nochmal ausführlich besprechen in den nächsten zwei Stunden, was in so ein Testament eigentlich kommen sollte, vielleicht auch unabhängig vom Alter und ob man so ein Testament, davon gehe ich einfach mal aus, wenn man es jung macht, natürlich im Laufe des Lebens verändern kann. Und auch anpassen muss.
Ja, dazu rate ich dringend, dass man ungefähr alle 5 Jahre spätestens sich das Testament noch einmal ansieht. Die Lebensverhältnisse ändern sich, sie wollen ja weiterleben. Also sie errichten ein Testament ja nicht, im Regelfall nicht, weil sie sagen, ich muss gehen, sondern weil sie sagen, es soll da sein, sollte ich gehen müssen. Und sie leben weiter, das Leben verändert sich, die Menschen verändern sich, ihre Situation verändert sich. Und alle 5 Jahre nochmal rausholen und schauen, ob es passt.
Das sagen Sie so nüchtern als Anwältin, aber ich glaube, so einfach ist es für viele Menschen dann vielleicht doch nicht, oder Christiane Wempe? Also ein Testament zu schreiben, wenn man gerade mal 18 ist, das muss man auch erstmal psychologisch hinkriegen, oder?
Ja, also ich spreche das, seit ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, auch hier in meiner Praxis gelegentlich an. Und es sind eigentlich nur junge Menschen, die jetzt zum Beispiel in so einem Kontext arbeiten, auch auf einer Bank, die tatsächlich so früh sich schon über diese Gedanken machen. Oder auch Menschen eben, die schon irgendwie von schlechten Erfahrungen gehört haben oder selber schlechte Erfahrungen gemacht haben. Üblicherweise kenne ich das kaum von jungen Menschen, weil das Thema Tod sehr weit weg ist und gerade im jungen Alter ja das Gefühl ist, man lebt unendlich, ne?
Aber wie kriegt man das hin? Also wenn man jetzt mal sagt, man hört auf Katja Habermann, auf eine renommierte Erbrechtsanwältin und sollte es dann vielleicht doch tun, auch schon in jungen Jahren. Also wie kriegt man das psychologisch hin, tatsächlich sich schon mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, also ich denke, dieser Appell an Fürsorglichkeit und zu überlegen, was es für Probleme geben könnte, ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. Also ich würde es zwar vergleichen auch mit so Patientenverfügungen, ne, dass auch junge Menschen manchmal schon überlegen, ob sie eine Organspende machen wollen, aber das setzt eben auch eine gewisse Offenheit voraus, sich mit diesem Thema, ich könnte irgendwann auch als junger Mensch sterben, dass diese Bereitschaft da ist, diese Offenheit. Und also nach meiner Erfahrung ist das jetzt im jungen Alter wirklich eher ein Tabuthema. Das sind bestimmte Menschen, die das tun, und ich glaube, es ist nicht sehr aussichtsreich, andere dazu zu bewegen. Da ist einfach auch eine sehr starke Abwehr. Das Thema Tod ist einfach bedrohlich.
Aber auch später, man muss ja gar nicht besonders jung sein, man kann ja auch mittelalt sein. Auch mit 40, 45 möchte man sich vielleicht auch noch nicht damit beschäftigen, oder?
Ja, und da bin ich auch mal wieder überrascht, wenn hier auch ältere Menschen bei mir in der Praxis sitzen und ich dann so frage, ob sie da Gedanken gemacht haben oder ein Thema, die
Was meinen Sie
Eltern
mit
könnten
älter?
sterben.
Was meinen Sie mit älteren Menschen? Das muss man jetzt
Sagen
etwas genauer
mittleres
beschreiben.
Alter, sagen wir mittleres
Mittelalt.
Alter, ab 40, 45. Und dann irgendwie so kommen, nein, darüber habe ich mir, möchte ich mir auch gar keine Gedanken machen und so. Also da ist eine unheimlich starke Abwehr, ja. Also das ist wirklich nicht immer leicht, Menschen dazu zu bewegen. Und ist natürlich jetzt unser therapeutischer Ansatz in der Therapie, Menschen auch nicht dazu zu zwingen. Das bringt ja auch gar nichts. Ne? Das haben die Kollegin und ich natürlich ganz andere Berufsfelder. Ne? Bei uns geht es eher darum zu verstehen. Aber aus ihrer anwaltlichen Sicht ist natürlich verständlich, es wäre gut, solche Dinge zu regeln. Aber das ist nicht mein Job. Ne?
Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder viel Streit um das Erbe und auch Familien sind da in ihrem Zusammenhalt durchaus gefährdet. Das erleben wir immer wieder. Das ist ja auch Ihr Thema. Darüber wollen wir auch reden. Christiane Wempe, Familienpsychologin aus Ludwigshafen und natürlich auch über all die erbrechtlichen Fallstricke, Herausforderungen, Möglichkeiten, die es letztlich auch gibt, Dinge vielleicht gut zu regeln mit Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht und auch Nachlassverwalterin. Wie ist es bei Ihnen? Das wollen wir gern von Ihnen hören. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Haben Sie Ihren Nachlass schon geregelt? Haben Sie ein Testament? Wenn ja, was war Ihnen wichtig, da reinzuschreiben? Wie gehen Sie damit um? Erneuern Sie es alle paar Jahre? Oder wie ist es eigentlich? Haben Sie schon auch mit Ihrer Familie darüber gesprochen, mit potenziellen Erben, wenn es viele Kinder sind oder Geschwister oder andere Familienmitglieder, was beim Erben tatsächlich für diese Menschen wichtig ist? Und wenn Sie das noch nicht getan haben, wenn Sie es komplett verdrängt haben, was ja auch viele Menschen tun, warum eigentlich? Was lässt Sie zögern, über dieses Thema zu sprechen, auch mit Ihrer Familie darüber zu reden? Was sind das für Mechanismen? Was sind das auch für Konflikte und Probleme? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Erben ohne Streit. Das ist unser Thema hier bis 11. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Vielleicht klären wir erst einmal, Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht, tatsächlich so ein paar grundlegende Dinge, wenn es ums Vererben geht. Jetzt mal auch jenseits eines Testaments, von dem Sie ja sagen, dass jeder das machen sollte. Viele haben eben keins. Die Mehrheit hat kein Testament. 60% in Deutschland
Das
hinterlassen
ist
kein
richtig.
Testament. Was sind eigentlich so die Grundregeln, ohne jetzt in jedes Detail gehen zu wollen? Wohin geht das Vermögen, wenn jemand stirbt?
Also letztendlich wird das Vermögen nach sogenannten Stämmen vererbt, erstmal nach unten. Also diejenigen, die Kinder haben, vererben ihr Vermögen an ihre Kinder, jeweils zu gleichen Teilen. Das
Die
Ehegatten,
leiblichen Kinder,
die
wohlgemerkt.
leiblichen Kinder,
Auch die
wohl
Adoptivkinder?
auch die Adoptivkinder, nach ehelich und nicht ehelich wird dort auch nicht mehr unterschieden. Aber eben die angenommenen Kindern in Patchwork-Familien, soweit keine Adoption erfolgt ist, gehen leer aus. Das muss man so ein bisschen im Blick haben, wenn
Also
man.
leiblich und adoptiv, das sind die beiden Bedingungen,
Richtig,
was die
genau.
Kinder
Dann
angeht.
sind es die gesetzlichen Kinder und damit eben Erben.
Mhm.
Ansonsten gibt das Ehegattenerbrecht, dass man als Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner auch, ich nenne es jetzt mal parallel vererbt. Wenn man keine Kinder hat, vererbt man auch noch nach oben.
Parallel also, im Sinne auf einer Ebene.
Auf einer Altersebene, diese Elternebene nenne ich das jetzt mal. Und wenn man selbst
aber
keine...
Aber Ehe, also richtig Ehe, mit Ehe.
Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft. Mhm. Es gibt ja auch
die
wird gleichgestellt. Es gibt ja noch Menschen, die das nicht in die Ehe umgewandelt haben, sondern noch in der eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Das sollte man aus erbrechtlichen Gründen dann tun.
Nein, muss man nicht, ist gleichgestellt. Aber es gibt sozusagen, ist ja eine freie Wahl da. Und wenn man keine eigenen Kinder hat, dann werden die Eltern beteiligt. Also dann geht das Vermögen auch zum Teil noch nach oben.
Wenn die noch leben.
Wenn die noch leben, sonst natürlich nicht mehr. Aber man muss es wissen, wenn die verstorben sind, man hat keine eigenen Kinder, hat kein Testament, dann geht es eben an die anderen Abkömmlinge der Eltern, also die eigenen Geschwister beziehungsweise deren Kinder, also die von dem Erblasser oder der Erblasserin Perspektive aus betrachtet, Neffen oder Nichten.
Mhm. Wichtig, die größere Familie,
wichtig ist,
mit der man nicht immer in Frieden gelebt hat vielleicht.
das mag so sein. Viel wichtiger finde ich so ein, ich würde fast sagen, ausrottbaren Rechtsirrtum, dass Menschen, die verheiratet sind oder in so einer Lebenspartnerschaft leben und keine Kinder haben, das so ein Gefühl pflegen von, wer sonst soll es bekommen als wir wechselseitig, kein Testament machen, weil sie meinen, nach unten geht es nicht, wir sind da. Und wenn kein Testament errichtet wird, dann geht es eben zum Teil an die Eltern, wenn die verstorben sind, an die Geschwister oder an die Neffen und Nichten.
Automatisch.
Automatisch, weil das eben nach der gesetzlichen Abfolge so vorgesehen ist. Und das trifft doch viele unerwartet und letztendlich auch hart. Denn wenn...
Das kann die Schwester des Ehemannes sein, die man nicht ausstehen kann.
Beispielsweise, genau. Oder auch drei Geschwister.
Und wenn die man auch alle nicht ausstehen kann.
Die man möglicherweise im Laufe des Lebens nicht so nah bei sich gehabt hat und die dann automatisiert im eigenen Grundbuch stehen. Mhm. Also stellen Sie sich vor, Sie erwerben mit Ihrer Lebenspartnerin eine Immobilie, jeweils zur Hälfte eingetragen. Sie fühlen, alles richtig gemacht, wir haben das hälftig eingetragen. Und denken dann, kein anderer von uns ist da. Und dann verstirbt ihre Lebenspartnerin. Sie haben kein Testament und keine Kinder. Beziehungsweise die Lebenspartnerin hat keine Kinder. Und plötzlich sind deren Geschwister, mit denen sie im Leben wenig zu tun hatten, in ihrem Grundbuch vermerkt und möchten vielleicht ausgezahlt werden oder möchten Nutzungsentschädigung haben, wenn sie dort weiter wohnen. Das kommt für viele.
Da hat man noch keine rechtlichen Möglichkeiten. Das läuft.
Das,
und das kann man nicht stoppen. Und das
ist so. Das können Sie aushalten. Das können Sie sozusagen verhindern, indem Sie ein Testament errichten.
Und da reichen schon ein paar Sätze. In
da
einem
reicht der
handschriftlichen
Satz.
Testament, dass man irgendwo...
Es reicht ein Satz. Wir beerben uns gegenseitig.
Das war's.
Dann unterschreiben Sie das beides und hinterlegen das, wenn Sie es vorbildhaft machen, beim Nachlassgericht für einmalig 75 Euro und eine 19 Euro Registergebühr und dann haben Sie vorgesorgt.
Das Nachlassgericht wäre das örtliche Amtsgericht, oder?
Jedes Nachlassgericht, welches Sie für sich als... passend.
Da wird es dann als Dokument hinterlegt, irgendwo in einem Schließfach und dann ist das safe.
Nicht ganz so.
Das stelle ich mir gerade vor.
Ja, genau. Es gibt ein Register, das Nachlassgericht trägt das ein und dann wird das da.
Also nicht einfach irgendwo in die Schublade, ins Nachttischchen irgendwo und dann.
Naja, die Gefahr ist ja, dass jemand anders das vor Ihnen findet.
Und zerreißt, oder?
Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die wir natürlich nicht aufklären können von Testamenten, wo es heißt, aber da gab es doch eins. Er hatte oder sie hatte immer gesagt, ich habe ein Testament errichtet, aber es ist einfach nicht auffindbar und ist ja dann auch nicht mehr klärbar. Hat er oder sie das Testament durch Vernichtung aufgehoben und wollte das nicht mehr oder hat es so gut versteckt?
Das passiert ziemlich oft vermutlich, ne? Sie sind ja manchmal auch auf der Suche, ne? Als Nachlassverwalterin gehen Sie in Häuser, in Wohnungen und schauen nach, wo bekomme ich die Information darüber, wohin diese Werte gehen.
Ja.
Wie gehen Sie davor?
Das ist allerdings meine Rolle als Nachlasspflegerin in der Regel. Nachlassverwalterin, da ist es so, dass die Erben in der Regel bekannt sind. Als Nachlasspflegerin werden Kolleginnen und Kollegen und ich dann eingesetzt.
Wenn Sie eingesetzt vom Staat?
Vom Nachlassgericht, wenn klar ist, es gibt sicherungsbedürftigen Nachlass, aber die Erbfolge ist ungeklärt, die Erben sind unbekannt. Dann gehen wir zunächst natürlich auf Suche, ob es ein Testament gibt. Also ob es zum Beispiel... Erben eingesetzt worden sind, die nicht so auffällig sind, also nicht im Gesetzlichen die Erben wären, sondern andere Personen. Das suchen wir, wenn wir keines finden, dann ermitteln wir die gesetzlichen Erben.
Das heißt, da werden richtig Wohnungen durchsucht, ja?
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also es kann manchmal...
Da gehen richtig in jede Schublade, gehen Sie da rein und...
Ja, das ist ja auch, das ist ja das Tolle. Also ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Ich liebe diese Möglichkeit, hinter die Fassade zu schauen. Jede von uns macht das, glaube ich, respektvoll und auch immer im Interesse derjenigen, die dort gegangen sind. Aber trotzdem ist es ja eine Möglichkeit,
in
ganz andere Leben hineinzutauchen und nochmal zu schauen.
Was waren so die größten Überraschungen?
Was es alles gibt. Also in der Generation, die jetzt geht, ist es doch häufig viel Bargeld. Da müssen wir sehr genau schauen, weil das zu Hause in manchmal auch im Tiefkühlfach oder in der Küche oder
Im Tiefkühlfach.
Das Bargeld. Oder in ganz vielen kleinen Portionchen. Ich habe einmal in einer Wohnung in einem Sekretär, der, das muss man sich so vorstellen, ich habe den Sekretär aufgemacht und der ganze Sekretär war mit geöffneten Briefumschlägen gefüllt, also gefüllt, so nebeneinander geschichtet. Und jeder Briefumschlag war geöffnet, der Brief war noch drin und in jedem Briefumschlag war auch entweder 100 Euro oder 200 Euro oder 100 D-Mark oder 150 D-Mark. Und ich habe Stunden damit verbracht.
D-Mark noch aus alten Zeiten.
Ich habe Stunden damit verbracht, jeden Briefumschlag zu gucken, aufzupacken, rauszuschütteln, um zu schauen, ist da noch irgendetwas drin, und bin dann mit ehrlicherweise so Jutebeuteln aus dieser Wohnung, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Es war eine mir angekündigt Wohnung von einer Person, die sehr lange Sozialleistungen bezogen hatte, eine ganz kleine Wohnung in einem eher nicht privilegierten Stadtteil. Also bin ich hinein und wollte einfach nur schauen, ist hier irgendetwas übersehen worden? Die Person stand auch unter Betreuung, also es gab auch eine gesetzliche Betreuerin, die sich da gekümmert hat. Ich habe mit so etwas in keiner Weise gerechnet und habe da Stunden verbracht und habe dann da Jutebeutel in der Wohnung gesucht, um dann diese Sachen, es war zu Corona-Zeiten, zur Deutschen Bundesbank zu tragen, damit die eingeschickt werden, weil es eben auch hohe D-Mark-Beträge waren.
Die auf ein Konto gehen und dann wird von diesem Konto aus dann zum Beispiel ausgezahlt an die möglichen Erben.
Richtig, als allererstes habe ich das natürlich dem Bezirksamt angezeigt, damit Rückforderungen, Regress geltend gemacht werden konnten wegen staatlicher Unterstützungsleistung. Aber selbst als die abgezogen waren, war noch ausreichend da und wir ermitteln derzeit noch die Erben.
Also das Erben, Christiane Wempe, wir haben es gehört, scheint für viele, auch für diejenigen, die etwas zu vererben haben, ein Tabu zu sein und etwas zu sein, womit man sich nicht gerne beschäftigt, was man vielleicht sogar irgendwie nicht schafft, bis zu seinem Tod tatsächlich zu regeln und immer wieder auch Konfliktstoff mitliefert. Warum eigentlich? Was genau ist an diesem Erben dran, dass Familien so unter Spannung stehen?
Also jetzt mal beide Seiten betrachten, aus Sicht der Erblasser ist eben, wie gesagt, nicht an den eigenen Tod denken möchten, das hat man ja schon gesagt, einfach das immer aufzuschieben, ich bin ja noch nicht so alt, ich bin noch gesund, es hat noch Zeit, das ist ein großer Aspekt. Und der andere ist auch die Angst vor den Konflikten. Wenn ich ein Testament mache und die Kinder bekommen davon Kenntnis, dass es dann eben auch schon lange vor dem Tod darüber Konflikte geben wird. Und wenn jetzt die Frage ist, es gibt eine Immobilie, ein Kind, was in der Nähe wohnt und den Eltern hilft, ja, das möchte diese Immobilie vielleicht haben als Gegenleistung. Und dann fängt schon lange, lange vor dem Erbe und dem Tod eben der Konflikt an, dass die anderen Kinder, soweit sie vorhanden sind, überlegen, ist das angemessen als Gegenleistung oder welchen Ausgleich bekommen wir noch? Also das sind die Angst vor den Konflikten, weswegen Erblasser das vor sich herschieben und auch oft nicht kommunizieren, wenn sie etwas entschieden haben, nach dem Motto, ich lasse mir nicht in die Karten schauen, das ist mein Geld. Gut, und auf Seiten der Kinder sind genau diese Ängste. Dort ist etwas zu erben und wer wird jetzt welchen Anteil bekommen? Das ist ja, je nachdem, was vorhanden ist, auch schwierig. Es gibt vielleicht eben eine Immobilie, es gibt vielleicht noch Aktien oder andere Vermögenswerte oder es gibt noch eine Ferienwohnung oder Mietwohnungen. Und das ist alles äußerst kompliziert, das gegeneinander aufzuwiegen, diese Werte. Und jeder empfindet, alle Beteiligten, die Eltern und die Kinder oder auch neue Partner der Kinder, der Eltern, dann wird es eben noch komplizierter. Jeder empfindet eben eine andere Aufteilung als gerecht.
Ja, das Gerechtigkeit, ist das, ne? Das ist ja auch so.
Gerechtigkeit gibt es nur im Plural, heißt es so schön, ne?
Gibt es, ich weiß nicht, also Katja Habermann, gibt es eigentlich ein gerechtes Testament? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die Sie vielleicht als Juristin, also ich meine, Sie beschäftigen sich ja sozusagen auch mit Gerechtigkeit auf Ihre Weise, eher so in der Praxis, aber gibt es so etwas?
Also da stimme ich Frau Wempe absolut zu. Gerecht ist ja auch das, was jemand oder als gerecht empfindet. Es gibt ja Testamente, wo die Elterngeneration versucht, einfach proportional identisch zu verteilen. Also jedes unserer Kinder bekommt ein Drittel oder wie auch immer. Und dann gibt es Testamente, wo Eltern versuchen, ich nenne es jetzt mal gegenzusteuern oder auch unterstützend nochmal letztmalig tätig werden zu können, weil es eben Kinder gibt mit Lebenseinschränkungen oder wo sich das Leben anders entwickelt hat, die vielleicht sogar auch durch Unglücksfälle mit anderen Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen haben. Aber ich glaube, wir sind uns da einig mit Frau Wempe, absolut dafür plädieren, dass die Elterngeneration, wenn sie dieses Testament errichtet, auch wenn es gerade eins ist, was nochmal auf individuelle Lebensentwürfe oder auch Einschränkungen eingehen soll, das mit den Kindern zu besprechen. Weil sie letztendlich durch dieses Nicht-Besprechen die Schwierigkeit vererbt. Mhm. Und die Kinder müssen dann untereinander sprechen, finden wir das eigentlich auch gerecht? Oder haben unsere Eltern das wirklich so gemeint? Und daraus entstehen Streitigkeiten, die Eltern auch aus Fürsorge vermeiden können, indem sie eben mit den Kindern darüber sprechen, warum sie zum Beispiel bestimmte Fürsorgemaßnahmen noch eingeplant haben.
Also, die Botschaft wäre tatsächlich, redet darüber, redet über das Erbe ganz offen, auch wenn es vielleicht gar nicht so einfach ist. Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Erben in Ihrer Familie oder haben Sie schon gemacht? Positive, negative, Streit, vielleicht gab es auch gute Beispiele darüber, wie man sich schon im Vorfeld einigt und alles in Frieden abläuft. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Katja Habermann, die Erbrechtsanwältin, ist bei uns und die Familienpsychologin Christiane Wempe über Internetleitung. Und am Telefon aus Berlin ist Ulf Menzel. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Menzel, mit dem Erben?
Ich passe jetzt gerade genau in diese Sache rein, die Rechtsanwältin eben erzählt hatte, man sollte darüber sprechen. Ich habe eben den Extremfall, also einen extremen Streit und eine extreme Familien zerrüttet. Eigentlich ist unsere Familie jetzt praktisch überhaupt nicht mehr vorhanden, das, was noch vorhanden war. Aber also meine Mutter, die hat das nicht nur mit uns nicht besprochen, sondern sie hat das noch abgestritten, wenn du ihr das gesagt hast, was da passiert, also was ich erwarte. Also ich bin immer davon ausgegangen, ich bin enterbt. Das hat sowohl meine jüngere Schwester mir gegenüber bestritten, wie auch meine Mutter. Und dann kamen nachher die Testamente und dann erwies sich, dass meine jüngere Schwester zur Alleinerbin erklärt wird, die mir noch erklärt hat vor ein paar Jahren, nein, du bist nicht enterbt. Ja, da fällst du dann aus allen Wolken und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also ich hätte meiner jüngeren Schwester das nicht zugetraut, dass die mich so belügt und so betrügt. Ja, und ich habe jetzt praktisch die Situation, also ein Ehepaar errichtet ein gemeinsames Testament, allgemein als Berliner Testament so mit gegenseitigen Sachen. Ne?
Wo man sich gegenseitig einsetzt.
Aber
ne?
sind jetzt das aber ist... nicht meine Eltern, sondern nur meine Mutter und ihr zweiter Ehemann. Mhm. Und enterben alle ihre Kinder und setzen zwei von, ich weiß nicht, sechs Enkel haben sie ungefähr oder so, also zwei Enkelinnen setzen sie als Erben ein, dann nach ihrem Tod. So, das war 2007.
Das heißt, die Kindergeneration wird übersprungen.
Die wird übersprungen. Mhm. Okay, habe ich, wie gesagt, aber es wird nicht da gesagt.
Aber da,
es wurde immer gesagt, nein, die Kinder und alles erben und blablabla. Das ist einfach das, was ich, also wie gesagt, ich finde, man muss drüber sprechen, genau was die Rechtsanwältin eben sagte, wenn man sowas macht, wenn man also die gesetzliche Erbfolge irgendwie verändert, dann sollte man mit den Betroffenen darüber sprechen.
Da hake ich mal ein, ob das denn überhaupt so rechtlich in Ordnung ist, Frau Habermann. Also die Kindergeneration zu überspringen, alles den Enkeln zu vererben.
Du kriegst dann...
Ich frag mal die Anwältin kurz.
Mhm. Ja. Selbstverständlich ist das möglich. Sie sind ja frei, über ihren Nachlass zu verfügen. Sie können sagen...
Ich dachte, Pflichtanteil für die Kinder.
Ja, das kommt in zweiter Instanz. In der ersten Instanz können Sie mit Ihrem Nachlass machen, was Sie möchten. Sie können es auch zum Beispiel einer gemeinnützigen Einrichtung vererben, was aus steuerlichen Gründen eine interessante Option sein kann, auch weil sie damit eben etwas unterstützen, was über ihren Tod vielleicht für sie auch wichtig ist. Selbstverständlich haben die Kinder Pflichtteilsansprüche und das betrifft natürlich auch Herrn Wenzel aus Berlin. Sie werden, wenn sie enterbt sind, Pflichtteilsansprüche geltend machen können, genauso wie alle anderen ihrer Geschwister, die möglicherweise enterbt worden sind.
Haben Sie das gemacht, Herr Wenzel?
Das habe ich gemacht, da bin ich ja jetzt beim Gericht. Ich streite mich im Moment darum, ob dieses, also es geht jetzt noch weiter. Also dieses Testament wurde errichtet 2007. Dann wird der Ehemann dement, muss ins Pflegeheim, ist also nicht mehr geschäftsfähig. Das war 2012. Und meine Mutter geht dann auch ins Heim, weil sie alleine nicht leben kann in dem Haus. Sie ist praktisch körperlich nicht mehr in der Lage, das Haus alleine zu verlassen und so weiter. So dass die beide im Heim sind, aber in unterschiedlichen Räumen. Er ist, wie gesagt, dement, steht dann auch unter Aufsicht, also Betreuung. Und meine Mutter widerruft jetzt dieses Testament gegenüber dem nicht mehr geschäftsfähigen oder testierfähigen, das sind auch wieder unterschiedliche Varianten, Ehemann. Und da ist es in der Rechtsprechung zumindest umstritten. Ich bin jetzt, wie gesagt, deswegen vor Gericht gezogen, weil ich gesagt habe, das Testament, dieser Widerruf gilt nicht. Da gab es also eine Menge Sachen, die dafür sprachen, dass der auch gar nicht zugestellt wurde. Aber das hat sich inzwischen geklärt. Aber auch erst im Gerichtsverfahren haben sie das irgendwie offengelegt. Vorher gab es immer, die sich auch als falsch herausstellten, Behauptungen, wie das gelaufen ist. Aber das nützt dir alles nichts, wenn die lügen. Wenn zum Schluss das dann sich doch herausstellt, dass es so war, auch wenn es ganz anders war, als sie das schildern, dann bist du eben Verlierer. Und ich stehe jetzt vor der Frage, ob ich in Berufung gehe bei diesem Urteil, weil es gibt eben keine höchstrichterliche Rechtsprechung, ob das überhaupt möglich ist, gegenüber einem Dementen oder Testierunfähigen so einen Widerruf zu machen. Da haben sich die Gerichte bis jetzt darauf geeinigt, dass wir es akzeptieren. Aber ich sage mir eben, die Dementen können sich nicht mehr wehren. Das ist ja in diesem Rechtssystem doch sehr ungerecht.
Herr Menzel, ich reich das gleich mal weiter an Katja Habermann, die vielleicht was dazu sagen kann.
Es ist natürlich richtig, dass die, wie Sie sagen, Person, die dement geworden ist, sich dagegen in Anführungsstrichen nicht mehr wehren kann. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die Person, die das Testament, was sie gemeinsam mit der Person errichtet hat, die dement geworden ist und deshalb möglicherweise nicht mehr testierfähig oder nicht mehr geschäftsfähig, also entweder nicht mehr geschäftsfähig und auch noch testierfähig nicht mehr, noch eine Möglichkeit haben muss, über ihren Nachlass vielleicht nochmal anders.
Testierfähig als testamentsfähig sozusagen, ja, okay.
Genau, also komme ich gleich noch drauf, aber sich selber von ihrer eigenen Bindung nochmal zu lösen. Da gibt es Detailfragen, die es, glaube ich, übersteigt, wenn wir dir hier einsteigen. Aber wichtig ist zu wissen, geschäftsfähig ist man früher nicht mehr als testierfähig. Testierfähig heißt eine Einsichtsfähigkeit, dass ich über meinen Nachlass verfügen möchte und noch weiß, was das auch in der Konsequenz bedeutet.
Also ich weiß, was ich tue.
Genau, in der Geschäftsfähigkeit sind nochmal höhere Anforderungen. Also das heißt, es kann so sein, dass bereits eine gesetzliche Betreuung eingerichtet worden ist, weil ich nicht mehr geschäftsfähig war, ich aber noch testierfähig war. Und insofern, Herr Menzel, kann ich Ihre Frage jetzt im Detail nicht beantworten. Da müsste man das erstinstanzliche Urteil sich genau anschauen. Aber richtig ist, dass beide Teile ein schützenswertes Interesse haben. Also sowohl die Person, die nicht mehr in der Lage ist, testierfähig auch darauf zu reagieren, dass der Ehegatte das Testament widerruft, und auch der Ehegatte, der vielleicht das Testament mit demjenigen, der noch lebt, aber nicht mehr testierfähig ist, nochmal verändern möchte.
Aber was lässt denn euch daran gelten, was Wolf Menzel in Berlin anspricht, das berühmte Enterben, was ja sozusagen auch ein großes Motiv ist in vielen Romanen und Filmen, und ich enterbe dich, du bist meiner nicht würdig. Es gibt also diesen Pflichtanteil, auf jeden Fall, den man auf jeden Fall als Kind, als leibliches Kind, als Adoptivkind bekommt von seinen Eltern.
Auf jeden Fall.
Da gibt es nichts mit Enterben in Deutschland.
Nein, also ja, es gibt die Möglichkeit auch, dass dieser Pflichtanteil, dass man so erbunwürdig ist, so nennt sich das, dass man auch diesen Pflichtanteil nicht mehr bekommt, wenn man zum Beispiel versucht hat oder auch tatsächlich geschafft hat, denjenigen, der einen mit einem Testament bedenkt, umzubringen.
Also wenn man, das ist eine strafrechtliche Angelegenheit.
Ja, aber ja, das muss ja auch zivilrechtlich dann umgesetzt werden. Und dann ist man erbunwürdig. Das muss man dann durchsetzen, möglicherweise sogar gerichtlich. Was mir nur noch wichtig ist, auch anzusprechen, ist diese Enterbung. Selbst wenn ein Pflichtteil übrig bleibt, ist immer auch eine Zurückweisung einer Zuneigung und einer Zurückweisung einer Aufmerksamkeit, wenn die Eltern darüber nicht sprechen und nicht deutlich machen, was sie sich vielleicht dabei gedacht haben. Und das kommt bei den Kindern nach meiner Erfahrung zu 100% an. Gerade wenn es nicht, wenn nicht darüber gesprochen wird, ein Kind wird enterbt oder so wie bei Herrn Menzel, die Kindergeneration wird übersprungen, darüber wird nicht gesprochen und plötzlich werden zwei Enkelkinder, ich sag mal, vorgezogen. Wenn das nicht kommuniziert wird, werden ja alle Kinder nicht berücksichtigt und weggestoßen, so empfinden sie das zumindest nach meinem Erfahrungsschatz. Und die Enkelkinder werden plötzlich bevorzugt und die Kinder verstehen gar nicht, warum werden jetzt diejenigen, die noch nicht dran wären, uns gegenüber bevorzugt. Und das ist ganz wichtig. Möglicherweise gibt es dafür gute Gründe. Sicherlich haben die Eltern sich dabei etwas gedacht, aber darüber muss gesprochen werden. Denn wenn das erst dann auftaucht, wenn die Eltern nicht mehr da sind, um Nachfragen zu stellen, das wird Frau Wempe sicherlich bestätigen, ist das eine psychologisch unglaublich schwierige Position. Und es streiten sich plötzlich Menschen, die eigentlich nicht beteiligt sind, nämlich zum Beispiel die Kinder untereinander. Ja. Da wird ein Streit entfacht, der eigentlich eine Auseinandersetzung mit den Eltern ist.
Das haben wir auch gerade gehört bei Herrn Menzel aus Berlin. Und Menzel in Berlin, vielen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihre Schilderungen, auch wenn das doch sehr, sehr strittig ist, was da bei Ihnen in der Familie passiert, Christiane Wempe. Das heißt also, bevor man ein Testament aufsetzt, bevor man solche Dinge regelt, sollte man vielleicht sogar erst einmal bei Ihnen vorbeischauen, ein bisschen Familienpsychologie betreiben, oder?
Ja, aber das kommt eigentlich nicht vor. Also ich denke, es kommen immer die Erben, die sich streiten. Ich würde gerne da gerade nochmal nachhaken. Ich fand es interessant, gute Gründe. Also ich denke auch, ich hatte schon Konstellationen, ne, Sie haben ja vorhin verschiedene Kriterien angesprochen. Es gibt die Bedürftigkeit, ein Kind ist krank. Das wird zum Beispiel auch gut akzeptiert. Ne, das ist begründet, das Kind braucht mehr Unterstützung. Das zieht sich ja auch oft durch die ganze Lebensspanne. Aber ne, dann bei Gegenleistung kann man schon sehr viel streiten, weil Verdienste auch sehr subjektiv bewertet werden und wir sprechen davon innerer Kontoführung. Aber es gibt auch ungute Gründe, würde ich sagen, denn es gibt wirklich schreiende Ungerechtigkeiten aufgrund von Bevorzugungen, die meiner Einschätzung nach auch eigentlich oft ein Leben lang bestehen. Ne, dass einfach jemand, aus welchen Gründen auch immer, ein Kind steht der Person aus welchen Gründen auch immer näher, es wird als ähnlicher empfunden, einfach ein Leben lang bevorzugt wird und das eskaliert beim Erbe dann eben nochmal und das sind keine guten Gründe und das kann man auch durch nichts irgendwie rechtfertigen. Und das sind ja oft dann Konflikte, die zwischen den Kindern schon immer bestanden haben und dann nochmal ihren Höhepunkt erreichen. Und das ist natürlich auch in Patchwork-Familien eine große Gefahr, weil es gibt praktisch zwei Familienteile und von den Kindern aus der ersten Verbindung werden die nachkommenden Kinder oft als gar nicht zur Familie gehörig gesehen und umgekehrt. Das ganze System ist schon in sich zersplittert und daraus leiten sich dann natürlich auch unterschiedliche Ansprüche ab. Mhm. Unter dem Motto, hier jetzt die Enkelinnen, die waren vielleicht in der Nähe, die haben sich gekümmert, die haben den alten Herrn sehr erfreut am Ende seines Lebens und deswegen hat er zu ihnen eine innige Bindung aufgebaut und dann hat vielleicht die Frau noch gesagt, ja guck, die wollen das Haus vielleicht gerne haben, die sind jetzt jung, die wollen heiraten und schon entsteht so eine Konstellation, deine Kinder sind ja schon groß, die sind etabliert. Also da ist dann auch was Manipulatives mit im Spiel, denn Geld und Erbe, das sind Machtmittel, wie ja die Kollegin auch gesagt hat, Machtmittel, um Sympathie und Antipathie auszudrücken und auch Menschen zu bestrafen, zu belohnen. Und das wurde auch in der Psychologie bislang viel zu wenig berücksichtigt, die Rolle von Geld. Da gibt es großen Nachholbedarf.
Also Geld als Machtinstrument zu Lebzeiten und auch danach, das beschäftigt uns auch natürlich hier heute Vormittag. Erben ohne Streit. Unser Thema heute Vormittag 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie ist es bei Ihnen? Wie haben Sie Ihr Erbe geregelt oder haben Sie vielleicht noch nicht getan und denken darüber nach, wie Sie es am besten tun sollten? Und wir haben es schon gehört von Katja Habermann, der Fachanwältin für Erbrecht. Zusammensetzen, darüber reden, möglichst das auch schriftlich festhalten, dass kann auch in relativ kurzer Form sein. Das muss gar nicht unbedingt eine längere Doktorarbeit sein, sondern kann schon ein paar Sätze sein, die einem da weiterhelfen können. Und Christiane Wempe von der Familienpsychologin haben wir auch gehört, dass man über Dinge einfach offen reden muss und sollte, um vielleicht Konflikte zu vermeiden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Auch negative Erfahrungen, Spannungen, Probleme beim Erben, beim Vererben oder eben auch positive Geschichten uns zu erzählen haben aus Ihrer Familie. aus Ihrer erweiterten Familie, vielleicht auch, wir haben es gehört, Patchwork-Familien, Menschen in verschiedenen Lebensphasen mit verschiedenen Kindern und verschiedenen Partnern. Auch das natürlich eine große Herausforderung beim Erben. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Und am Telefon ist Rania van der Rob, wahrscheinlich unterwegs, gerade mit dem Handy. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ja.
Und Sie sprechen etwas an, was vorhin auch schon Katja Habermann angesprochen hat, nämlich das gemeinnützige Vererben. Also wenn man nicht unbedingt das Geld in der Familie lassen will, sondern etwas weitergeben will an die Gesellschaft. Welche Erfahrungen machen Sie?
Ich bin sozusagen Ansprechpartnerin für dieses Thema gemeinnütziges Vererben. Genau, bei Save the Children, der Kinderrechtsorganisation. Und ich spreche quasi täglich auch mit Menschen, die das vorhaben oder die sich dafür interessieren. Und deshalb erstmal an allererster Stelle vielen Dank überhaupt für die Sendung und auch vielen Dank, Frau Habermann, dass Sie das vorhin einmal schon ein bisschen erwähnt haben. Und es ist wirklich so, es ist ja nicht nur ein interessantes Thema, das gemeinnützige Vererben aus steuerrechtlicher Hinsicht, weil eben gemeinnützige Organisationen von der Erbschaftssteuer befreit sind und das dann häufig in so höheren Vermögen eine interessante Lösung ist, auch die das zu senken, sozusagen den Freibetrag, der den einzelnen Erben zur Verfügung steht. Aber es ist wirklich eine, das erlebe ich und das finde ich ganz toll in den Gesprächen, die ich führe, es sind Menschen, die ganz aktiv entscheiden, ich möchte neben meiner Familie, neben den Menschen, die mir lieb sind, auch meine Werte weiterleben lassen, in unserem Fall eben für Kinder in Not. Wir sind in 120 Ländern weltweit aktiv für die wirklich am benachteiligsten beteiligten Kinder. Und das ist eben auch neben der Familie mit einem Vermächtnis, darauf kommen Sie ja vielleicht auch noch im Laufe der Sendung, möglich. Aber es ist natürlich auch interessant für Menschen, die keine Kinder haben und sich sagen, aber ich möchte noch mal mit dem, was ich hier auf dieser Welt hinterlasse, was Gutes bewirken. Und by the way, es ist eben auch so, dass dann so eine gemeinnützige Organisation, wie wir das auch machen, das Testament abwickeln und das wirklich sozusagen sorgfältig und professionell, wie wir mittlerweile sind, das auch können.
Dann nennen Sie doch mal ein paar Zahlen, Frau von der Rob. Also was ist denn so das größte private Vermächtnis, was Sie bekommen haben?
Also wir haben mal eine Stiftung bekommen, die war tatsächlich eine Verbrauchsstiftung sozusagen, die jemand gegründet hat. Das war 1 Million, das war aber ein absoluter Ausreißer bis dato. Wir sind in Deutschland erst seit 2004 und dadurch sind bei uns noch nicht so wahnsinnig viele Vermächtnisse und Erbschaften, aber es sind meistens eben doch gleich höhere Summen, weil die Menschen natürlich sich auch was aufsparen. Also wir erleben auch, dass die Menschen die zu Lebzeiten vielleicht nur einen kleinen Betrag gespendet haben, tatsächlich aber sich sozusagen noch viel zurückhalten und dann ist das Erbe oder das Vermächtnis doch sehr viel höher. Also das geht dann auch mal bis zu 50.000 oder sowas, was unglaublich viel bewirken kann, auch gerade bei den ganzen weltweiten Krisen natürlich.
Und das wird ganz allgemein vermacht? Sie können dann damit machen, was Sie wollen? Oder wollen auch die Vererber dann ein bisschen mitreden, in welche speziellen Projekte das gehen soll?
Also wenn ich mit den Menschen zu Lebzeiten schon in Kontakt war und mit ihnen spreche, dann ist das immer möglich. Wobei da muss man natürlich auch dran denken, manchmal ist es so, dass spezielle Projekte in 10 oder 15 Jahren, das heißt, man setzt das Testament auf und verstirbt im besten Fall erst 15 Jahre später, gar nicht mehr existiert. Also das heißt, den Verwendungszweck sollte man immer relativ weit fassen. Damit wirklich wir auch berechtigt sind. Wir müssen ja das Testament, das ist ja ein Vertrag sozusagen mit den Lebenden, mit uns in dem Fall, auch wirklich so ausführen, wie wir, wie es der Erblasser, die Erblasserin festgelegt hat, festgeschrieben hat. Und da sollte man den Zweck relativ weit fassen. Aber natürlich kann man irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent oder Kinder auf der Flucht ist ein
also als Thema. Als Thema kann man etwas, genau, oder geografisch ein bisschen einschränken. Das geht dann schon.
Genau, auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist auch hier so, was ja auch schon mehrfach erwähnt wurde, am besten zu Lebzeiten sich darum kümmern, sozusagen nicht nur mit uns ins Gespräch gehen, sondern auch mit der eigenen Familie, wenn da eine ist. Denn in der Regel wird das als sehr positiv aufgefasst, wenn diejenige so einen Wunsch oder...
Aber nicht immer, oder? Haben Sie schon von Streit gehört, von Kindern, die sagen, ist ja schön, Save the Children, wunderbar, aber wo bleibe ich?
Ja, also ich habe schon gehört, dass insbesondere Eltern, die lange keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern hatten, dann sozusagen, indem sie eine gemeinnützige Organisation als Alleinerben einsetzen und die Kinder dann nur den Pflichtteil bekommen, dass das ein Wunsch der Eltern ist, den wir natürlich dann sozusagen auch akzeptieren. Aber ich würde immer ermutigen, trotzdem darüber zu sprechen, zu Lebzeiten, damit das auch klar ist. Weil es kommt ja immer darauf an, auf die Art, wie man das mit seinen Kindern kommuniziert. Und am Ende kann eigentlich ja niemand wirklich sozusagen sauer sein, wenn die Eltern sich entschließen, auch Kindern, die es wirklich nötig haben, die zu unterstützen.
Ihre Organisation ist ja anerkannt. Es gibt noch hunderte, tausende andere gemeinnützige Organisationen hierzulande und international. Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht. Worauf gilt es da zu achten, wenn man eine gemeinnützige Organisation bedenken will?
Unbedingt sollte darauf geachtet werden, dass es eine gemeinnützige Organisation ist, eben
Die
um eben
dementsprechend auch anerkannt ist,
die
logischerweise.
anerkannt ist, die eben auch den Steuervorteil in Anspruch nehmen kann, denn viele haben doch ich sag mal, einen Verein in ihrer Nähe, der möglicherweise die Gemeinnützigkeit noch nicht erhalten hat, noch nicht anerkannt ist, der ihnen aber nahe ist. Und wenn sie dorthin spenden, sie bekommen das selber ja nicht mehr mit, weil die Spende erst dann eintrifft, wenn sie selber nicht mehr am Leben sind. Aber dann kann der Zweck so nicht erreicht werden, weil eben doch ein erheblicher Teil an Steuern
Wir
abzuführen
reden über
ist.
die Erbschaftssteuer.
Wir reden über die Erbschaftssteuer. Wenn aber die Gemeinnützigkeit da ist, also darüber
Die wird
sollte man,
verringert, wenn man an einen
die fällt
gemeinnützigen
nicht an,
fällt gar nicht
fällt gar nicht an, weil gemeinnützigen Einrichtungen, die sind von der Erbschaftssteuer befreit, so dass der Nachlass
Das ist ja bei
in
großen Summen
Folge
durchaus dann ein wichtiger Faktor, ne?
Genau, das ist ein wichtiger Faktor. Es ist häufiger auch der Fall, dass Menschen, die das wünschen, das aufteilen und sagen, zum Beispiel, ich nehme eine gemeinnützige Einrichtung zu ein Drittel, dann eine andere zu einem Drittel und eine weitere zu einem Drittel. Auch da ist es sinnvoll, da hatte die Frau von der Rupp schon darauf hingewiesen, dass man sich da vorher mit den gemeinnützigen Einrichtungen nochmal zusammensetzt, weil es muss ja dann abgewickelt werden, entweder durch eine sogenannte Testamentsvollstreckung. Also derjenige oder diejenige, die vererbt, setzt an, dass ein Testamentsvollstrecker oder eine Testamentsvollstreckerin das umsetzen soll. Und nachdem der Nachlass abgewickelt ist, also die Bestattung organisiert, die Wohnung aufgelöst, möglicherweise andere Vermächtnis noch ausgekehrt, dann ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel an die wunschgemäßen gemeinnützigen Einrichtungen ausgekehrt wird. Oder eben die gemeinnützigen Einrichtungen werden damit bedacht, das selbst zu
Und das kann
unternehmen.
man ganz konkret machen, indem man sagt,
Aber
es geht
selbstverständlich.
ums Geld, es geht um Immobilien. Das
Ja.
kann man konkret aufteilen und konkret beschreiben, worum
Das
es
kann
geht.
man, das kann man konkret beschreiben. Und ich finde tatsächlich diese Form der Testamentsvollstreckung, das liegt ja auch im Wort. Also ich suche jemanden aus, dem ich vertraue, der meinen letzten Willen so umsetzen soll, wie ich mir das vorstelle. Der oder diejenige auch, der in die Wohnung hineingeht, meine persönlichen, privaten Dinge dann auch sichtet, schaut, sind da noch Wertsachen, was muss möglicherweise auch datenschutzkonform vernichtet werden, was soll niemand anders in die Finger bekommen, was soll niemand sehen. Da ist es aus meiner Sicht eine gute Lösung, jemanden zu suchen und auch zu Lebzeiten schon darüber zu sprechen, was stelle ich mir vor, wie soll das abgewickelt werden und wer soll dann zum Schluss das bekommen, was tatsächlich noch da ist zum Verteilen. In dieser Form, lassen Sie mich noch kurz
Ja.
daran anschließen, viele Menschen aus Unwissenheit von den Verwaltungsabläufen schreiben in ihre Testamente auch hinein, wie sie bestattet werden möchten. Und das ist ungeschickt. Diese Testamente werden entweder hinterlegt beim Nachlassgericht, dann ist es doch ein Verwaltungsablauf, bis die eröffnet werden. Dann sind die allermeisten Menschen bereits bestattet. Und dann kommen manchmal hinterher Überraschungen. Ach je, der oder die hatte sich das ganz anders vorgestellt. Das ist ärgerlich. Oder sie sind beispielsweise, was auch eine ganz schlechte Idee ist, in Schließfächern hinterlegt, weil an das Schließfach kommt ja niemand mehr heran. Das heißt, selbst wenn in diesem Testament im Schließfach dann steht, Alleinerbin ist meine Lieblingstante Erna, dann kommt Lieblingstante Erna an dieses Schließfach nicht heran, sobald ich verstorben bin und kann auch mit diesem Testament gar nichts bewirken, sondern es muss dann beispielsweise eine Nachlasspflegerin das Schließfach öffnen, das Testament finden, den Nachlass an Tante Erna übergeben, aber bis dahin sind sie wahrscheinlich auch bereits bestattet. Also Bestattungsvorsorgen anders regeln.
Und Tante Erna Bescheid sagen, wo der Schlüssel liegt, zur Not.
Nun ja,
Ja.
wenn die Bank
Ja.
weiß, dass sie verstorben sind, lassen sie auch Tante Erna mit dem Schlüssel nicht mehr an das Schließfach. Da kommen wir zu einem weiteren, für mich
Es
sehr, sehr
ist
wichtigen Punkt.
komplex.
Einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn ich
Nur
den noch.
ganz kurz.
Ja, ganz. errichten Sie Generalvollmachten, General- und Vorsorgevollmachten zu Lebzeiten. Weil wir sprechen hier über den Bereich, wenn Sie bereits verstorben sind, was soll dann passieren? Aber wenn Sie noch leben und Sie können in dem Moment nicht mehr, weil Sie zum Beispiel einen Unfall hatten und im Krankenhaus sind und Sie kommen später wieder oder in dieser Zeit, wo Sie dement geworden sind, jemand muss sich kümmern, errichten Sie General- und Vorsorgevollmachten und der Verknüpfungspunkt ist, die auch über den Tod hinaus gelten, denn dann kann Tante Erna auch ans Schließfach.
Also Generalvollmachten ist sowieso die Botschaft. Vielleicht General sogar fast noch wichtiger als ein Testament.
Nein, na, Sie erleben es.
Fast genauso, ja.
Es muss sich jemand zu Lebzeiten noch um Sie kümmern können. Mhm.
Rania von der Rob von Save the Children. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und wir beschäftigen uns natürlich hier weiter, hier in Deutschlandfunk Kultur, über das Erben möglichst ohne Streit oder die vielen Möglichkeiten, die es auch gibt, Dinge zu vererben. Nicht unbedingt an die eigene Familie, haben wir auch schon gehört. Das kann ja auch Streit erzeugen oder vielleicht auch wiederum Frieden stiften, man weiß es nicht genau. Ansonsten aber viele Fragen, die natürlich Sie gerne stellen können an Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht oder auch Christiane Wempe, Familienpsychologin, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem schönen Titel »Wenn Erben zum Streitfall wird«. Wie ist es bei Ihnen zu Hause in Ihrer Familie? Welche Erfahrungen machen Sie und wo gibt es Streit? Wo haben Sie ihn vielleicht auch versucht oder ist es vielleicht sogar gelungen, ihn zu vermeiden? 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich sind immer wieder viele Streitpunkte auch zu erleben zwischen Geschwistern. Katharina George schreibt uns zum Beispiel, nach dem Tod meiner Mutter verweigerte meine Schwester mir eine Einsicht in die Vermögensverhältnisse meiner Mutter. Sie hatte alle Vollmachten und hat auch die Wohnung aufgelöst. Meine Eltern hatten ein notarielles Berliner Testament, in dem wir Kinder je nur zur Hälfte bedacht wurden. Nach dem Tod meines Vaters schenkte meine Mutter einen großen Teil des Erbes notariell an meine Schwester und überwies einen kleinen Teil an mich. Also da geht es auch um Zugang zur Information, Frau Habermann. Also wie ist das eigentlich geregelt als Kind? Hat man dann jederzeit Zugang zu allen Informationen? Nicht unbedingt, ne?
Nicht unbedingt und möglicherweise möchten die Erblasserinnen das auch nicht, dass man immer Zugang zu Informationen hat. Also ich komme zu dem Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe, mit den höchstpersönlichen Daten. Also nicht alle möchten, dass die Kinder später alles lesen, was ihren privatesten, intimsten Bereich angeht. Das kann man regeln. Erben sind Rechtsnachfolger und deshalb, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Einwand, den Sie eben vorgelesen haben, von der Anruferin richtig verstanden habe. Wenn es tatsächlich so ist, dass
es geht darum, dass sozusagen Ihre Schwester den Zugang hatte zum Testament und Sie nicht.
Ich habe das verstanden, aber irgendwo ist rechtlich das nicht ganz zusammenzubringen. Wenn es so ist, dass es ein Ehegattentestament gab, wechselseitig bedenken sich die
Ehegatten. Das Berliner Testament.
Das sogenannte Berliner Testament, das Ehegattentestament. Und als Schlusserben bedenken wir unsere gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen. Das ist sozusagen der klassische Fall. Dann wäre ja Sie und Ihre Schwester zeitgleich, also Erbin geworden, damit auch Rechtsnachfolgerin des längst Lebenden Ihrer beiden Eltern und hätte darüber auch ein umfassendes Informationsrecht. Sie als Erbin könnte dieses Informationsrecht gegenüber allen Banken, Versicherungen.
Müsste sie zur Not aber einklagen, ne? Wenn es gar nicht geht, wenn der Streit so massiv ist.
Aber der Streit ist gar nicht, also gegenüber der Schwester müsste sie es möglicherweise einklagen, wenn die als Bevollmächtigte selbst tätig geworden ist und die Auskunft nicht erteilt. Aber wenn sie, das kann sie rechtlich durchsetzen, da sehe ich die Schwierigkeit nicht. Schwierig wird es dann, dass ja Pflichtteilsberechtigte keinen Anspruch haben auf sag mal, eine Rechnungslegung zu Lebzeiten, sondern lediglich auf den Bestand des Nachlasses zum Zeitpunkt des Todes und über möglicherweise lebzeitig erfolgte vorherige Schenkungen, aber nicht eine vollständige Rechnungslegung über was auch immer im gesamten Leben dieser Person passiert ist.
Also die Werte, die zum Zeitpunkt des Todes herrschen, darum geht's. Erben ohne Streit. Der letzte Wille, Erben ohne Streit. Unser Thema heute 0800 2254 2254. Rufen Sie uns gerne an. 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben es gehört, es gibt natürlich immer wieder viel Streit und viele Menschen verzichten auf ein Testament. 60% in Deutschland tun das. Und eine Botschaft wäre von Katja Habermann, der Anwältin, schreiben Sie eins unbedingt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Mit Wladimir Balzer.
Und mit Christiane Wempe, Familienpsychologin, die uns per Internet zugeschaltet ist, mit eigener Praxis in Ludwigshafen mit dem Schwerpunkt Geschwisterbeziehungen. Dazu hat sie ja sogar promoviert und das ist etwas, was wir auch schon in dieser ersten Stunde hier bis 10 gehört haben, dass innerhalb von Familien, innerhalb von Geschwistern da ziemlich viel Streit ausbrechen kann, wenn es um das Erben geht. Erben ohne Streit, das ist der Titel unserer Sendung, also der Versuch jedenfalls zu erben ohne zu streiten, was oft nicht so einfach ist. Jedes Jahr werden 300 bis 400 Milliarden Euro hierzulande vererbt. Das meiste natürlich auch schon historisch gesehen in Westdeutschland. Aber es wird immer wieder auch darüber gestritten. Ungefähr jeder fünfte Erbfall ist ein Streitfall. Und wir haben es auch gehört, nur 40% der Deutschen hinterlassen ein Testament. Auch wenn Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht, die bei uns hier dabei ist, mit eigener Kanzlei in Hamburg, sagt, unbedingt ein Testament aufsetzen, auch wenn es einfach scheint, ein glückliches Ehepaar mit nur einem leiblichen Kind. Man sollte immer Dinge auch rechtzeitig klären und vor allem auch immer wieder ins Gespräch kommen über das Erbe. Das ist auch die Botschaft von Christiane Wempe. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie ist es bei Ihnen? Wie ist es bei Ihnen abgelaufen mit dem Erben? Welche Erfahrungen machen Sie? Haben Sie ein Testament geschrieben oder haben Sie es gelassen? Was hält Sie davon ab, ein Testament zu schreiben? Welche Erwartungen haben Sie vielleicht auch an diesen Erbprozess? Welche Erfahrungen machen Sie? Haben Sie schon mit potenziellen Erben gesprochen? Sind Sie als Kind, haben Sie als Geschwisterkind zum Beispiel dort erlebt, dass Sie vielleicht benachteiligt worden sind? Welche Lösungen haben Sie eventuell doch finden können? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit dem Erben. 0800 2254 2254. Und Erben heißt ja nicht immer automatisch, dass man ein bisschen wohlhabender wird, sondern man kann sich auch durchaus Probleme mit vererben. Denn Erbe kann ja auch ein negatives Erbe sein, indem man zum Beispiel Schulden erbt. Und das ist etwas, was Albert Kuchter aus Oldenburg beschäftigt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau ist, ja, ebenso. Was genau ist da bei Ihnen vorgefallen?
Ja, 1998 ist meine Mutter verstorben und ich habe damals gemeinsam mit meinem Bruder, der ist 7 Jahre älter, das Erbe angetreten. Das war jetzt keine Millionensummen, aber ich konnte davon die Beerdigung bezahlen und es blieb noch was über. Naja, und dann kriegte ich habe mir das eben im Vorgespräch, habe ich ihrer Mitarbeiterin gesagt, nach einem Vierteljahr, das kann aber nicht sein, das muss länger her gewesen sein, kriegte ich einen Brief, dass mein Bruder Mietschulden, da ich ja gemeinsames Erbe angetreten habe, ich bezahlen sollte. Das habe ich erst nicht verstanden und dann habe ich es aber ersehen, dass meine Mutter seine Miete gezahlt hat. Praktisch den Mietvertrag für meinen Bruder abgeschlossen hat. Das hat mein Bruder mir nicht erzählt und seit der Beerdigung hatte ich ihn auch nicht wiedergesehen. Diese Summe belief sich auf, ich glaube, knapp 20.000 D-Mark damals.
Ja. Und dann sind Sie sitzen geblieben auf diesem Geld und mussten es begleichen oder wie ging es weiter?
Ich bin da gerichtlich gegen angegangen. Und hatte einen guten Anwalt. Und dann, das Urteil war praktisch, da ich die Beerdigung bezahlt habe und er hat das gut hin und her gerechnet, blieb mir praktisch nichts über, so wie er das gerechnet hat. Das kann ich nach 25 Jahren, glaube ich, ruhig erzählen. Und es war auch nicht viel, was da wirklich übergeblieben ist. Das einzig Traurige an der Geschichte ist, dass seitdem mein Bruder sich bei mir nicht mehr meldet, aus Scham, denke ich, und die ganze Familie auch nicht weiß, was mit ihm ist. Also ist ein bisschen mal ein Ansinnen, auch falls mein Bruder zuhört oder Bekannte von ihm zuhören, er soll sich doch bitte bei mir melden. Es ist alles gut und es war zwar eine ganz blöde Erfahrung, denn ich war ja ganz lange im Ungewissen, muss ich da jetzt bezahlen und dann wäre es wirklich an mein Geld gegangen oder was passiert.
Ja. Aber gut, bevor ich das an Katja Habermann weitergebe, was es auch ja mit dieser Situation auf sich hat, wenn man Schulden vererbt aus rechtlicher Sicht, vielleicht die Frage an Christiane Wempe, Familienpsychologin, die Sie ja eben genau zum Streit zwischen Geschwistern auch sogar promoviert haben. Was würden Sie in so einem Fall sagen?
Also ich finde hier die Reaktion sehr gut, nicht zu verbittern, denn das ist oft eine Folge. Es kommt zu heftigen Streitigkeiten, meist beide Seiten oder mindestens eine fühlen sich sehr ungerecht behandelt. Und dass auch hier der Herr sieht, dass der Bruder vermutlich sich schämt, das wird auch oft unterschätzt und deswegen sich nicht meldet. Und einfach jetzt auch auf einen Menschen zugehen und nicht, ne, wenn man selber darüber verbittert, leidet ja auch die eigene Lebensqualität. Und es ist schade, weil man dann nicht nur Geld verliert, sondern auch eine wertvolle Beziehung, die mit zunehmendem Alter auch immer wichtiger wird. Dass wenn die Kinder aus dem Haus sind und so, und Geschwister einfach immer mehr an Bedeutung gewinnen und auch auf Versöhnung bedacht sind. Und auch in so einer Situation habe ich Respekt, auch dem Bruder jetzt die Hand zu reichen, zu sagen, wir können vielleicht nochmal drüber reden, dass das damals wirklich blöd gelaufen ist. Aber ich verzeihe das gegebenenfalls auch, wenn wir uns darüber austauschen und möchte trotzdem den Kontakt behalten, ne? Nicht auch noch den Bruder verlieren.
Ist gar nicht so einfach, wenn es um viel Geld geht, ne?
Ja.
Das kann auch um wenig Geld gehen.
Also 20.000 D-Mark waren damals auch eine Menge Geld und kann auch für viele Menschen viel Geld sein. Mhm. Herr Kuchter?
Ja. Die Scham ist, glaube ich, dieselbe. Also ob es nun um 500.000 geht oder um 1.000 Euro. Weil er ist sich ja seiner Schuld bewusst, da denke ich. Darüber ist er sich vollkommen klar. Aber ich möchte da gar nicht mehr von Schuld reden. Ich bin Palliativpatient mittlerweile und auch meine Tochter hat versucht, ihn zu erreichen und die ganze Familie schafft es nicht. Also er ist, vielleicht ist er tot, das, aber auch das kriege ich nicht raus. Und ja, das geht mich jetzt gerade sehr an.
Das hören wir. Albert Kuchter in Oldenburg.
Ich kann nur hoffen, dass irgendwer ja zuhört.
Vielleicht ist es ja.
Oder ja, der was weiß. Mhm.
Er heißt auch und so wie Sie, mit Familiennamen.
Er heißt so
es
wie
ist
ich,
schwer,
ja,
mit so einer Ungewissheit zu leben, einfach auch. Ne?
Ja, auch für meine Tochter, die ist ja todtraurig drüber. Aber sie ist so ein Familienmensch und kann sich das gar nicht vorstellen, dass er das über so lange Zeit macht und auch bei der ganzen Familie. Wir haben eine große Familie, also meine Mutter hatte sehr viele Geschwister, dadurch ganz viele Cousins und Cousinen. Und alle sind am Forschen und keiner kriegt was raus.
Herr Kuchter, ich würde gerne in dem Moment auch nochmal vielleicht das Rechtliche besprechen. Da haben Sie ja auch gesagt, dass Sie da auch dagegen vorgegangen sind, gegen diese Schuldensituation im Nachhinein. Katja Habermann, das ist natürlich ein großes Thema für viele, die erben, die praktisch ein negatives Erbe antreten, ein Schuldenerbe. Wie geht man damit um?
Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen leider oder vielleicht auch gut auf die emotionsfreie Ebene. Es muss keiner und keine mit den Schulden aus einem Nachlass das eigene Vermögen in Gefahr bringen. Es gibt rechtliche Möglichkeiten, das eigene Vermögen zu schützen. Das ist entweder die Nachlassinsolvenz oder auch die Nachlassverwaltung. Ganz häufig ist in dem Moment, wo ich mich erklären muss, ob ich ein Erbe annehme oder nicht, nicht klar, ob dieses überschuldet ein großes Vermögen oder gerade mal so Level Out ist. Das weiß man nicht. Das liegt auch an den Verwaltungsabläufen.
Level Out, das ist schwarze
also
Null.
Also sozusagen, ich kann damit die Bestattungskosten zahlen, so wie Herr Kuchter das auch meinte. Und letztendlich bleibt dann nicht mehr viel übrig. Ich habe vielleicht noch die Wohnung abzuwickeln, also muss noch eigene Tätigkeiten entfalten, aber es ist nicht mehr so viel Geld, was ich aus eigenem Vermögen investieren muss. Das liegt auch an den Verwaltungsabläufen. Wenn ich zum Beispiel durch ein Testament Erbe oder Erbin geworden bin, dann muss dieses Testament eröffnet werden vom Nachlassgericht. Die Nachlassgerichte sind derzeit stark belastet durch Personalengpässe. Das kann manchmal Wochen oder auch Monate dauern, bis so ein Testament eröffnet worden ist. Wenn ich aber weiß, dass ich Erbin geworden bin, weil dieses Testament zum Beispiel in Kopie mir schon mitgeteilt worden ist, dann habe ich ja nur 6 Wochen Zeit, mich zu entscheiden, ob ich annehme oder ausschlage. Durch Nichtstun nehme ich an. Ausschlagen müsste ich aktiv gestalten, indem ich zum Nachlassgericht gehe oder über einen Notar oder eine Notarin.
Aber woher weiß ich, ob da Schulden drauf liegen oder nicht?
Eben, das weiß ich ja nicht. Und ich kann diese Informationen in der Regel auch erst bekommen, wenn ich den Erbschein habe. Also wenn ich den Banken gegenüber nachweisen kann, dass ich berechtigt bin, diese Auskünfte einzuholen.
Dann haben Sie Einsicht in die Schuldensituation.
Richtig. Entweder mit einem eröffneten Testament. Das wird bei den Banken häufig akzeptiert. Zumindest dann, wenn es notariell errichtetes Testament ist. Oder wenn ich eben einen Erbschein, den müsste ich auch noch beantragen über, wie gesagt, ein Notariat oder das Nachlassgericht, bei der Bank einreichen kann. Dann fange ich an, erst zu ermitteln. Die Banken sind in den Rückläufern derzeit auch stark verlangsamt. Das kann also sein, dass ich alles richtig mache und dennoch der Rücklauf, dass dort ein Kredit noch kurzfristig vor dem Tod angenommen oder eingegangen worden ist, erst zu mir kommt, wenn diese 6 Wochen längst abgelaufen sind. Dann erst merke ich ja, dass der Nachlass überschuldet ist und dann erst kann ich auch sagen, ich fechte zum Beispiel meine durch Nichtstun erklärte Annahme der Erbschaft an.
Das heißt, es geht im Nachhinein auch noch.
Und sage
man kann,
dann,
wenn man später feststellt, da sind doch Schulden drauf, von denen man nichts wusste, kann man immer noch sagen, nein, ich will es nicht.
Ja, genau. Deshalb.
Aber es geht immer nur pauschal. Man kann entweder annehmen oder ablehnen.
Genau, es gibt ganz viele, die sagen, ich würde gerne das Haus in...
Das Haus ist okay, das nehme ich, aber die Schulden nicht.
Aber zum Beispiel den Kredit, der auf der Kreditkarte läuft, den hätte ich gerne ausgeschlagen, das geht natürlich nicht. Leider geht das auch in der Regel nicht, wenn ich das in verschiedenen Ländern habe. Also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie irgendwo habe und sage, die hätte ich gerne, aber die Schulden, die ich in Deutschland von dem Nachlass übernehmen müsste, die würde ich in Deutschland gerne ausschlagen. Das geht nicht. Nachlass ist immer eins. Hopp oder top, entweder sage ich, ich nehme alles oder ich bekomme eben nichts.
Das heißt, man muss dann einfach ganz nüchtern rangehen und vielleicht sogar einfach gegenrechnen.
Richtig, genau. Das müssen
was
Sie
am Ende übrig bleibt.
Was am Ende übrig bleibt. Und Sie müssten im Grunde genommen am Anfang erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Also wir nennen das Nachlassverzeichnis, also eine Bestandsaufnahme dessen, was da ist, plus minus. Dann schauen Sie sich das an für die Bestattung.
Hat man sofort Zugang zu allen Informationen? Kann man sicher gehen, ich weiß jetzt alles oder kann dann nach Jahren noch etwas kommen? Was ist eigentlich? Man hat das angenommen, die Rechnung ging auf.
Ja.
Und dann kommt nach Jahren doch noch etwas. Was ist damit? Irgendeinen Schuldentitel, bei dem man plötzlich steht.
Dann müssten Sie entweder rückabwickeln und sagen, wenn
Aber auch alles wieder zurückzahlen.
Naja, wenn Sie etwas für sich selbst verbraucht haben, wenn Sie zum Beispiel gesagt haben, damit zahle ich meinen eigenen Kredit zurück, und das müssten Sie dann in den Nachlass zurückführen, weil dann geben Sie alles wieder zurück. Wenn Sie allerdings den Nachlass damit abgewickelt haben, dann haben Sie ja den Nachlass nicht beschädigt. Also Sie haben ja dem Nachlass keinen Schaden zugefügt. Das müssten Sie dann auch nicht mehr ausgleichen. Aber das, was Sie für sich selbst, also aus dem Nachlass herausgenommen haben, das müssten Sie zurückgeben.
Albert Kuchter in Oldenburg, ich wünsche Ihnen vor allem erst einmal...
Ich kann noch was zu sagen zu dem Thema, was Sie gerade angesprochen hat. In dem Urteil, was damals gefällt wurde, wurde ausdrücklich erwähnt, wenn ich im Nachhinein zu Vermögen kommen würde, müsste ich es trotzdem zahlen. Also die Option blieb noch. Das ist jetzt aber 25 Jahre her. Ich denke, da wird jetzt niemand mehr, außerdem bin ich nicht zu Reichtümern gekommen. Aber wenn ich das darf, obwohl ich da Ihre Sendung ein bisschen missbrauche, darf ich vielleicht noch einen Satz sagen?
Gerne.
Wenn jemand meinen Bruder kennt oder über sein Schicksal Bescheid weiß oder im günstigsten Falle mein Bruder hört noch zu, dann soll er sich bei mir melden und oder die Bekannten. Das wäre mir sehr, sehr wichtig zu wissen.
Das ist, glaube ich, das haben wir alle gehört. Albert Kuchter, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke. Vielleicht gelingt es ja, Ihren Bruder noch zu finden.
Ja. Es gibt ja glückliche Zufälle.
Ja. Und vielen Dank für den Anruf.
Kein Problem.
Grüße.
Dankeschön.
Viele Grüße nach Oldenburg. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer 0800 2254 2254. Das Erben, wir haben es gehört, löst auch viel Streit aus und kann ein großes Problem für Familien werden. Wie ist es bei Ihnen abgelaufen? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Sebastian Hirschbeck aus Nürnberg getan. und schreibt uns hier: Meine Mutter hat uns Kinder um einen Gesprächsprozess gebeten, in dem wir gemeinsam und einvernehmlich klären wollen, wie das Erbe später einmal verteilt werden soll. Wir sind uns einig, dass es nach ihrem Tod keinen Streit geben soll, sind aber ratlos, wie oder nach welchen Gesichtspunkten man ein solches Gespräch führen sollte. Ich glaube, das ist ein großer und wichtiger Punkt. Christiane Wempe, Familienpsychologin. Also, man soll sich an einen Tisch setzen und darüber reden, aber wie?
Ja, also es kommt darauf an, wie die Beziehungen der Familie sind. Also wenn man den Glücksfall hat, dass es wirklich harmonische Beziehungen sind und Konflikte offen angesprochen und auch lösbar sind, dann ist das vielleicht möglich. Aber in der Regel würde man, glaube ich, eher noch zu einem Mediator raten oder Moderator, wie auch immer, der das begleitet, ne? Weil jeder dann seine Perspektive vorträgt und es ja kaum zu erwarten ist, dass wirklich alle einvernehmlich sind in dem Punkt, was wirklich als gerecht angesehen wird. Ne, denn dann fließen die ganzen Beziehungserfahrungen bisher ein, besondere Bedürftigkeiten, einer hat Kinder, einer nicht, einer hat den Eltern geholfen, der andere lebt im Ausland. Also das wirklich hinzubekommen alleine als Familie, das ist eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube, es würde immer hilfreich sein, mindestens eine neutrale Person dabei zu haben, die immer wieder auch auf Kommunikationsregeln achtet, dass da keine Vorwürfe gleich entstehen, Generalisierungen, sondern wirklich erstmal nur zugehört wird, wie stellt es sich jeder vor. Und dann sieht man ja schon, wenn diese verschiedenen Vorstellungen und Wünsche auf dem Tisch sind, ob das irgendwie vereinbar ist.
Aber gibt es da so ein paar Eckpunkte, wenn man jetzt nicht gleich zur Mediation gehen will, nicht gleich das Gespräch moderiert haben möchte, sondern erst einmal sich zusammensetzt, vielleicht auch in einem lockeren Rahmen, mal aus einem guten Anlass, Geburtstag oder eine Familienfeier, und man einfach darüber sprechen will, ja. über das Erben. Worauf sollte man da achten? Gibt es da so ein paar Eckpunkte vielleicht, einen Rahmen?
Ja, genau, also dass jetzt die Person, die etwas hinterlassen möchte, ihre Vorstellungen äußert, auch ihre Absichten, ihre Motive, aus welchen Gründen sie jetzt dies oder jene Entscheidung trifft oder was sie damit beabsichtigt. Also, dass man das erstmal versucht vorzutragen und dann sieht man ja, wie das jetzt bei den Erben ankommt, ob das so verstanden und angenommen und nachvollzogen werden kann oder ob mindestens eine Person dabei ist, die das sagt, das finde ich aber ungerecht. Und dann fängt es schon an, dann muss man gucken, was daran findet eben die Person an ungerecht, was ist ihr Hintergrund, warum hätte sie sich jetzt etwas anderes oder mehr erhofft. Und dann kann man ins Gespräch kommen und gucken, gibt es da Kompromisse, gibt es da etwas, womit alle Beteiligten wirklich gut leben können.
Und derjenige, der vererbt, hat so ein bisschen immer das letzte Wort, oder? In so einem Gespräch?
Ja, letztlich entscheidet natürlich
schon auch eine Macht oder wer auch. Ein gewisses Machtgefälle, ja, in diesem
natürlich.
Gespräch.
Genau. Und es ist ja auch so, dass, es war ja vorhin schon mal angedeutet, jemand etwas ankündigt und letztlich im Testament doch etwas anderes steht. Denn ein Testament ist ja bis zum Schluss änderbar. Ja? Da kann das Elternteil, was übrig bleibt, lernt eben doch nochmal jemanden kennen. Das passiert ja auch manchmal. Und schon ist eine völlig andere Konstellation da, ne? Dass eine Pflegeperson auftaucht, die sich liebevoll kümmert. Und die Person möchte jetzt aus Dankbarkeit dieser Person auch etwas zukommen lassen. Und die Kinder sagen, ja, warum? Die hat ja Geld dafür bekommen, das sehen wir gar nicht ein. Die hat sich das erschlichen. Gerade wenn da noch fremde Personen ins Spiel kommen, fühlen sich Kinder dann schnell wieder übervorteilt und unterstellen dann gerne, das war Erbschleicherei, und können nicht akzeptieren, dass jetzt der Vater oder die Mutter das wirklich aus eigenen Stücken so entschieden hat und nicht beeinflusst wurde.
Katja Habermann, Sie wollten was ergänzen dazu?
Ja, das sind jetzt mehrere Aspekte. Ich unterstreiche auf jeden Fall, dass die Kindergeneration sich mit den Motiven der Elterngeneration auseinandersetzen muss und auch anerkennen muss, dass es das Vermögen der Eltern ist. Und diese dürfen mit diesem Vermögen, was auch immer sie wollen, verfügen. Es gibt diese Fälle, wie Frau Wempe eben auch dargestellt hat, ja sehr viel, dass die Kinder im Rahmen, wenn der erste Elternteil gegangen ist, einer neuen Beziehung oder einer Unterstützungsleistung, es können auch Nachbarinnen oder so etwas sein, große Sorge haben, ob das gemeinsame Vermögen der Eltern möglicherweise bei dieser, ich sage es jetzt mal, frisch im Leben aufgetauchten Person im erheblichen Ausmaße ankommt. Das ist eine große Sorge von vielen Kindern, darüber kann man auch sprechen. Was ich nur wichtig finde zu ergänzen, wenn es ein Ehegattentestament, ein sogenanntes Berliner Testament gibt und die Verfügung der Ehegatten aufeinander wechselbezüglich verbindend ausgerichtet sind, dann kann der überlebende Ehegatte dieses Testament eben nicht mehr so einfach ändern. Er kann selbstverständlich, es ist ja sein Vermögen, solange er lebt, damit anstellen, was er möchte. Er kann in der Regel sogar das gesamte Vermögen noch auf eine dritte Person übertragen.
Aber er kann es ausgeben.
Er kann das Haus übertragen, wenn es seins ist. Das ist ja, wenn es nicht speziell rechtlich so abgesichert ist.
Der überlebende Ehepartner kann doch sein Geld ausgeben.
Richtig.
Er könnte es bis auf den letzten Cent ausgeben.
Im Kamin verbrennen, auf einer Weltreise verbraten, was auch immer. Es ist sein Vermögen. Wenn es aber so ist, dass der zunächst verstorbene Ehegatte mit ihm gemeinsam ein Testament errichtet hat, was so bindend ist und die sogenannten Schlusserben, die Kinder in der Regel, bereits ein quasi so ein anwachsendes Recht bekommen haben auf das, was später übrig bleibt, dann kann er nicht mehr einfach verprassen oder zumindest nicht mehr so verschenken, dass es mit seinem eigenen Interesse nicht mehr in Verbindung gebracht werden kann.
Also doch nicht also so Beispiel, einfach.
Ja, also es gibt da einfach Grenzen. Aber das kommt und deshalb
kommt. Eigentumsfreiheit, Eigentumsrechte.
Ja, aber der erstverstorbene Ehegatte hat ja sein Eigentum unter bestimmten Voraussetzungen an den überlebenden Ehegatten gegeben, nämlich unter der Voraussetzung, alles was übrig bleibt, bekommen unsere gemeinsamen Kinder. Und wenn jetzt der überlebende Ehegatte sagt, unser gemeinsames Haus und ich sag mal, sonst haben wir, das ist unser Hauptbestandteil des Vermögens, übertrage ich jetzt meiner Nachbarin, weil die sich so gut um mich kümmert, dann entsteht eine schwierige Situation, weil letztendlich der erstverstorbene Ehegatte ja seinen Anteil an dem Haus auch an den überlebenden Ehegatten gegeben hat, mit dem Wissen, dass es bei den gemeinsamen Kindern ankommt. Und wenn es ein sogenanntes lebzeitiges Eigeninteresse ist, also wenn zum Beispiel mehrere Immobilien da sind und eine Wohnung überträgt jetzt der überlebende Ehegatte an die neue Lebensgefährtin, auch im Hinblick darauf, dass sie dann bei ihm bleibt und ihn bis zum Schluss auch betreut, versorgt, vielleicht sogar also alle Pflegeleistungen für ihn erbringt, wenn es eine jüngere Person ist oder eine gesundheitlich fittere Person, dann ist das ein sogenanntes lebzeitiges Eigeninteresse, das geht. Wenn aber plötzlich nach draußen verschenkt wird, ohne einen konkreten Anlass, also Sie oder ich bekommen plötzlich von dem überlebenden Ehegatten etwas, dann geht das nicht mehr. Weil der Erstverstorbene muss sich darauf verlassen können, dass auch seine Vorstellungen im gemeinsamen Testament berücksichtigt werden. Es sei denn, die Ehegatten, und deshalb wird es manchmal so kompliziert, ich kann zwischendrin nur kurz raten, lassen Sie sich einmal kurz auch rechtlich beraten, selbst wenn Sie sich mit Ihren Kindern gemeinsam hinsetzen und alle Motive sind klar, Sie wissen, was Sie tun wollen, weil so verschiedene im Alltagsgebrauch anders mit Bedeutung belegte Wörter bei uns als Erbrechtlerinnen etwas anderes auslösen. Ganz kurz noch zum Ende. Ja. Dann muss sie, wenn das so bindend war, es sei denn, Sie haben im Ehegattentestament gesagt, der Überlebende von uns darf alles nochmal neu machen, dann haben Sie keine Bindungswirkung.
Das könnte alles festgeschrieben werden. Und Sie haben das Stichwort Schenkung schon erwähnt. Das ist etwas, was auch einige Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Also zum Beispiel schreibt uns hier Elke Kröger, in meinem Fall wurde die Firma meines Vaters an meinen Bruder verschenkt, ohne dass ich einen Ausgleich bekommen habe. Kann ich etwas unternehmen? Gibt es Fristen? Meine Eltern leben beide noch. Also die Verschenkung der Firma an eines der Kinder,
ja,
ohne offenbar mit dem anderen darüber gesprochen zu haben.
Ist vielleicht nicht ganz so.
Muss ja nicht eine Firma sein, kann ja auch was anderes
kann
sein.
Auch was kann anderes Immobilie sein. Ist vielleicht nicht ganz so geschickt passiert, aber letztendlich fängt der Nachlassfall dann an, wenn einer verstorben ist. Also zu Lebzeiten können Sie auch alles an eine gemeinnützige Stiftung verschenken, selbst wenn sie drei Kinder haben oder ein Kind oder wie
Schenkung auch. Schenkung ist Schenkung.
Schenkung, muss man mitleben. Schenkung ist ja ihrs. Lediglich, wenn sie den zunächst verstorbenen Ehegatten mit einer Bindungswirkung in ihrem Leben noch quasi drin haben, dann sind sie etwas anders gebunden.
Kann man denn, und auch das beschäftigt einige, mit Schenkungen zum Beispiel diesen ganzen Erbschaftsprozess umgehen?
Gut, aber da würde ich gerne auch mal gerade dazwischen
gerne.
Das ist nämlich der Irrglaube, dass Probleme erst mit dem Erben anfangen. Also ich würde eher sogar sagen, es ist oft eben ein lebenslang schon das Problem. Sie haben, weiß ich, zwei Kinder, der eine macht ein teures Studium, der andere finanziert seine Ausbildung selbst und es wird nie ausgeglichen. Und da fängt, ne, wenn Sie jetzt sagen, wir setzen uns zusammen, dann wird ja auch die ganze finanzielle Beziehungsgeschichte aufgerollt. Was war bislang im Leben und was würde eher durch erwartet werden jetzt von einzelnen Kindern, was wird dann irgendwann mal ausgeglichen, weil Ungerechtigkeiten schon ein Leben lang gelaufen sind. Ne? Oder der eine hat Kinder, wird dadurch mehr unterstützt, die Enkel bekommen auch etwas und die Person, die keine Kinder hat, bekommt eben entsprechend weniger. Und das kommt alles dann auf den Tisch und das macht es so kompliziert, ne? Weil, wie gesagt, die ganze Geschichte kommt dabei, wird dabei wieder wachgerüttelt. Ne? Das war schon immer so, dass die sich da mehr verschafft hat und gewusst hat, wie sie die Eltern um den Finger wickelt. Und das, wie will man das wirklich nachher im Erbe irgendwie wieder ausgleichen? Deswegen, das ist hoch emotional und deswegen kocht das total hoch dann.
Und es erreichen uns auch immer wieder E-Mails zu der Frage, wie es eigentlich im internationalen Recht ist. Also viele Menschen ziehen ins Ausland, bauen dort ein neues Leben auf. Da schreibt uns zum Beispiel Alia Pagan aus Offenbach, mein biologischer, ehelicher Vater, der meine Mutter und mich verlassen hat, als ich ein Kleinkind war, lebt seit über 40 Jahren in Frankreich, hat wieder geheiratet, hat zwei weitere Kinder, die nach mir geboren wurden. Sowohl er als auch ich haben die Schweizer Staatsbürgerschaft, er dazu noch die französische, ich die deutsche. Er interessiert sich nach wie vor nicht für mich und hat vor Jahrzehnten bereits angekündigt, dass er sein Vermögen auf seine zweite Frau überträgt und mich somit enterbt. Also, im europäischen Recht. Auch das sind ja viele Fragen, die sich da aufdrängen, also ohne jetzt in jedes Detail gehen zu können. Aber welche Möglichkeiten, welche Fallen gibt es da?
Die erste Falle ist, dass es zum Beispiel die Ehegattentestamente in vielen anderen Rechtsordnungen so nicht gibt. Und dass das Menschen...
Erbrecht ist nationales Recht. Es gibt auch kein EU-Recht, was irgendwo da eine Rolle spielt.
Es gibt eine europäische Erbrechtsverordnung, die man im Blick haben muss. Vorher war es ja so, dass die Staatsangehörigkeit vordringlich war für das Recht, welches in meinem Todesfall Anwendung findet. Mittlerweile ist das anders. Es kommt darauf an, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, um das jetzt mal so ganz vorsichtig ein bisschen vereinfacht zu sagen. Und das kann dazu führen, dass ich mit meinem deutschen Verständnis von wie vermache ich, wie regel ich meine letztwilligen Verfügung ins Ausland ziehe. Dort ist für mich das Leben vielleicht einfacher, auch netter. Vielleicht habe ich eine Immobilie erworben, möchte meinen Lebensabend dort verbringen und habe nicht im Blick, dass da diese Rechte so keine Anwendung finden. Also vielleicht noch als Hinweis, es gibt auch, das gilt für das europäische Erbrecht, aber es gibt auch zum Beispiel viele ja türkische, also Personen mit türkischem Hintergrund, die über die Migrationsbewegung hergekommen oder zurückgekommen, Deutsche, ich sage jetzt mal Urdeutsche, die in der Türkei, sich in der Südtürkei oder so Immobilien erworben haben, auch da gilt ein besonderes Erbrecht, weil die Immobilien immer nach dem Belegenheitsprinzip vererbt werden. Also auch Deutsche, die in Antalya sich eine Immobilie erworben haben, werden das nach türkischem Recht vererben. Und die deutsche Immobilie auch von türkischen Staatsangehörigen wird in Deutschland nach deutschem Recht vererbt. Alles andere nach der Staatsangehörigkeit. Dazu gibt es ein besonderes Abkommen. Also es gibt da sehr, sehr viele Verwicklungen, gerade auch über Europa hinaus. So wie Sie das eben geschildert haben, sind da ja sehr viele Rechtsordnungen betroffen, also Frankreich, die Schweiz und Deutschland.
Patrick Uhrig ruft an aus Darmstadt. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Herr Uhrig.
Ja, schönen guten Morgen.
Oder ich würde noch guten Morgen sagen, ich weiß nicht, wieso Ihr Biorhythmus ist, aber ich hab mich immer getraut, zu 10:30 noch guten Morgen zu sagen.
Ja, passt noch, ja. Ich habe mal eine Frage und zwar möchte ich ich bin nicht verheiratet, habe ein Kind und möchte eine Immobilie vererben, wo aber eine über 30 Jahre aufgebaute Sammlung, sprich ein Privatmuseum entstanden ist. Und dieses würde ich gerne erhalten. Ich bin auch schon mal, also das ist die Sammlung oder ist auch von offiziellen Institutionen als solche anerkannt, aber es ist rein privat. Und ich habe auch mal mit einem großen Museum gefragt, ob die Interesse an sowas haben, aber die sagen natürlich, naja, wir nehmen sowas an, aber ein Großteil verstaubt dann meist in den Lagern der Museen und da ist natürlich nicht mein Ansinnen. Wie kann ich eine Immobilie vererben und wie weit gehen die Möglichkeiten, dass ich da auch sagen kann, dass der Inhalt, sprich die Sammlung, erhalten bleibt?
Tja, Frau Habermann.
Ja, ich habe, während ich der Frage zugehört habe, schon mal versucht, welche Möglichkeiten sich Ihnen da rechtlich geben. Das eine wäre, aus meiner Sicht haben Sie darüber nachgedacht, einen Verein zu gründen, der gemeinnützig dieses Museum übernehmen und dann auch tatsächlich ja verwalten und am Leben erhalten würde. Der würde dann die Immobilie bekommen. Das müsste dann die Gemeinnützigkeit vorher geklärt sein, damit tatsächlich für die Erbschaftssteuer nicht die Immobilie veräußert werden muss. Das sollten Sie im Blick behalten. Das andere ist natürlich, Sie könnten überlegen, aber dafür müsste ich ein bisschen mehr wissen oder wer auch immer Sie später berät, zu dem weiteren Vermögen, was Ihnen zur Verfügung steht, ob eine Testamentsvollstreckung für Sie eine Option wäre, um eben die Immobilie mit dem Museum am Leben zu erhalten und auch verwalten zu können.
Das heißt, wir müssen dann Gelder vorhanden sein für den weiteren Betrieb sozusagen.
Ja, also Sie müssen ja irgendwie sicherstellen, dass nicht zu, also selbst eine Immobilie, wenn Sie sie schenken, hat ja laufende Kosten. Die müssen ja irgendwie reinkommen und irgendjemand muss es verwalten. Wenn Sie also einen gemeinnützigen Verein oder eine Stiftung, aber eine Stiftung ist immer, setzt sehr hohes Vermögen voraus, um so eine Stiftung auch tatsächlich finanziell wirtschaftlich umsetzen zu können, muss ja, sag mal, Steuern zahlen, Wasser, Strom etc. Und es soll ja auch besucht werden. Sie wollen ja nicht, dass das verstaubt. Es soll ja schon auch gesehen werden.
Und wenn sowas dann rein in privater Nutzung bleibt, wie weit kann man da irgendwie, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen skurril, ich kann da nicht meinen Nachwuchs irgendwie aufdoktrinieren, dass er...
Was ist denn das für eine Sammlung? Jetzt machen Sie uns immer neugierig hier.
Na, das geht um Interieur. Also es ist ein Bungalow aus dem Baujahr 69 und der ist komplett vom Teelöffel bis zur Gardine mit solchen Sachen eingerichtet und hauptsächlich hat so Designmarken aus den 60er und 70er Jahren halt.
Also ein historisches Dokument sozusagen.
Ja. Sozusagen, ja. Und wenn der Junior dann das bewohnt, ist es, einerseits kann ich ihm nicht vorschreiben, du lässt die Einrichtung so, wie sie ist.
Ich glaube, das geht nicht. Die nächste Generation will sich ja vielleicht selber einrichten. Aber
ja, also schwierig ist tatsächlich, wenn Sie, also wer auch immer Ihr Rechtsnachfolger oder Ihre Rechtsnachfolgerin wird, verfügt dann selber darüber und wird seine eigene Entscheidung treffen. Möglicherweise das eine Designstück für nicht mehr passend für die eigene Einrichtung empfinden, aber tatsächlich das natürlich der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht widmen. Und deshalb war meine zweite Möglichkeit, die ich Ihnen angedeutet hatte, das über eine Testamentsvollstreckung umzusetzen. Bei einer Testamentsvollstreckung sind die Erben und die Erben selber nicht handlungsfähig und dürfen keine eigenen Verfügungen treffen, sondern der oder die Testamentsvollstreckerin setzt ihre letztwillige Verfügung in ihrem Sinne um. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel Sie sagen, ich möchte zumindest sicherstellen, dass 10 Jahre lang das so bleibt und zumindest meiner Familie der Zugang gewahrt wird. Wie gesagt, ich mache das unter dem Vorbehalt, dass Ihr weiteres Vermögen ausreicht, um das auch tatsächlich umsetzen zu können.
Vielleicht hat Ihnen das ein bisschen geholfen, Patrick Ulrich, nochmal.
Aber das wäre jetzt ja auch ein gutes, Beispiel dafür, wie wichtig es ist, darüber zu reden mit dem Nachwuchs, wie eben der Wunsch des Vaters hier berücksichtigt werden kann, ob man einen Kompromiss findet, dass man einen Raum zur Verfügung stellt, das auslagert oder die Immobilie so erhält und dafür einen Ausgleich in einer anderen kleinen Wohnung findet. Also das wäre jetzt, finde ich, ein Paradebeispiel. Das ist ja ein Wunsch, das ist ein hoher symbolischer Wert. Da gibt es eine Familiensammlung und vielleicht hat der Nachwuchs ja auch Verständnis dafür, wenn er sie als Vater das ein Leben lang so gepflegt haben, dass er auch daran interessierte, diese Familientradition fortzusetzen, ne? Und zusammen eine Lösung zu finden. Juristisch ist das eine, aber hier die Akzeptanz scheint mir doch da auch sehr im Vordergrund zu stehen.
Selbstverständlich, das ist natürlich der erste Weg und davon gehe ich auch mal aus.
Haben Sie schon versucht?
Er ist noch nicht in dem Alter, also 7 Jahre. Das heißt, der wird jetzt erstmal.
Kann man ja früh anfangen. Schon mal einführen in die Ästhetik der, was war das, 60er Jahre?
Genau.
Akzeptanz ist ganz wunderbar. Ich rate trotzdem darum, das auch rechtlich abzusichern, weil, wenn es Ihnen wichtig ist und Sie sind nicht mehr da, brauchen Sie ein rechtliches Konstrukt, das sicherstellt, dass die Akzeptanz auch dauerhaft ist.
Ja, und wo sind die Grenzen? Also ich meine, bei einer testamentarischen Verfügung, ich kann ja nicht bis ins kleinste Detail alles vorgeben. Also was kann ich bestimmen, wo hört es auf? Sie haben vorhin am Anfang der Sendung gesagt, ich kann sogar bestimmen, wer in das Haus reingeht und den Nachlass dann auflöst oder verwaltet.
Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Testamentsvollstreckung verfügen, dann würde der oder die Testamentsvollstreckerin in das Haus gehen, alles, was Sie ihm oder ihr aufgeben, so umsetzen, wie Sie es wünschen. Und die einzige Einschränkung, der sie unterliegen, sind die Pflichtteilsrechte. Pflichtteilsrechte sind ausschließlich ein Recht auf einen Geldbetrag und nicht ein Recht auf einen bestimmten Gegenstand oder eine Beteiligung.
Ja. Patrick Ulrich, ich wünsche viel Erfolg bei Ihrem Projekt.
Dankeschön.
Das ist ja ein Generationenprojekt, was Sie da noch vor sich haben. Viele Grüße nach Darmstadt. Und uns hat auch jemand geschrieben, der seinen Namen nicht genannt haben möchte, wofür wir Verständnis haben, wenn es gerade vielleicht um strittige Dinge geht. Er schreibt hier, ich vererbe mein Anwesen, ein großer Garten mit Haus an meine beiden Kinder. Ich möchte, dass es im Familienbesitz bleibt, also an die Enkel und so weiter weitergegeben wird. Kann ich das in einem Testament festschreiben, dass es in der Familie bleibt? Katja Habermann, geht sowas? Ist ein bisschen abstrakt vielleicht, ne?
Nein, das ist absolut nicht abstrakt und auch ein regelhafter Wunsch. Also viele Menschen möchten dauerhaft bestimmte Dinge abgesichert sehen. Ich spanne den Bogen zu meiner Antwort von eben, entweder über eine Testamentsvollstreckung, dass eben gesagt wird, das Haus soll nicht veräußert werden, der Garten soll so erhalten bleiben und zunächst sollen ihn meine Kinder nutzen und danach soll es an meine Enkelkinder übergeben werden beispielsweise. Das muss umsetzbar sein, es muss also ausreichend Vermögen da sein, um das auch tatsächlich über die Jahre so zu erhalten. Oder was es auch gibt, ist eine sogenannte Vorerbschaft und Nacherbschaft. Sie sagen also, zunächst sollen meine Kinder meine Vorerben werden und zum Schluss, wenn die verstorben sind, sollen meine Enkelkinder deren Nacherben werden. Wenn mehrere Personen beteiligt sind, würde ich davon dringend abraten, das sogenannte Vorerbenvermögen, also diese Vorerbschaft muss als eigenständiges Vermögen eigenständig verwaltet werden, damit eben die Nacherben auch hinterher wissen, was wird jetzt an mich vergeben und was kann die Vorerbin oder die Vorerbinnen auch aus eigenem Vermögen woanders hingeben. Das ist schwierig und führt, da wird mir Frau Wempe sicherlich zustimmen, zu erheblichem Konfliktpotenzial auch unter der nächsten Generation, weil die Enkelgeneration dann Auskunftsrechte gegen die Kindergeneration hat, was denn mit dem nach dem Nachlass passiert.
Das ist dann Wempe vielleicht nicht so eine gute Idee, schon über mehrere Generationen wegzuplanen, sein Erbe?
Ich denke, es ist auch nicht realistisch. Man weiß ja gar nicht, was Kinder wollen. Da kommen die heiraten auch, die haben auch Partner, die gehen vielleicht ins Ausland. Also das halte ich für ganz schwierig. Umgekehrt denke ich, dass Eltern auch sehr empfindlich sind, wenn Konflikte jetzt sozusagen auch noch an die eigenen Kinder weitergegeben werden. Dass Ungerechtigkeiten sich auch auf Enkel beziehen. Also das ist auch hoch emotional besetzt. So ein Gefühl, ich war schon mal benachteiligt und meine Kinder jetzt auch. Also das ist schon dieses transgenerative Muster, ist schon irgendwie zu bedenken. Und wie gesagt, auch Eltern sind da sehr empfindlich.
Also man kann nicht nur Geld vererben, sondern auch Konflikte. 0800 2254 unbedingt. 2254 ist unsere Telefonnummer. Der letzte Wille, Erben ohne Streit, das ist unser Thema. Christiane Wempe, Familienpsychologin mit eigener Praxis in Ludwigshafen. Wie ist das eigentlich? Wir haben ja schon gehört, leider nur eine Minderheit hinterlässt tatsächlich ein Testament. Ist so ein Testament, würden Sie aus psychologischer Sicht sagen, auch etwas Friedensstiftendes?
Kann es sein, aber in der Absicht der Eltern sicherlich. Eltern neigen eh dazu, so einem, was wir Harmoniemythos nennen, und schätzen Familienbeziehungen positiver ein. Also aus Sicht der Eltern ist es sicherlich in der Regel so gemeint. Andererseits kann natürlich auch da schon, wie wir die Beispiele jetzt hatten, klare Bevorzugungen zum Tragen kommen. Aus Sicht der Kinder ist es ähnlich. Das Kind, was sich ungerecht behandelt fühlt, empfindet das natürlich nicht so, sondern sagt, da hat der Vater oder die Mutter mit dem Testament wieder nur zementiert, dass ich immer hier im Nachteil bin und ein Leben lang, das ist ja in der Regel der Hintergrund, immer den Nachteil habe, mein Bruder oder meine Schwester es immer geschafft hat, sich da einzuschleimen. Das wird ja oft auch sehr feindselig dann. Also die Absicht und wie das bei den anderen ankommt, kann sehr weit auseinanderklaffen. Das weiß man ja aus der Kommunikationspsychologie, dass das, was der Sender beabsichtigt und das, was beim Empfänger ankommt, da können Welten dazwischen liegen. Und das ist leider beim Testament auch der Fall, eben weil es so ein emotional hoch besetztes Thema ist. Es geht um viel.
Ja, also einen Diktatfrieden sollte man vermeiden und vielleicht irgendwie versuchen, so ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen, was, glaube ich, nicht so ganz einfach ist. Würden Sie empfehlen dann auch, also wir haben es schon gehört von Katja Habermann, der Fachanwältin für Erbrecht, manchmal reicht ein Satz, aber würden Sie zum Beispiel empfehlen, dass man einfach ausführlicher ist, dass man mehr reinschreibt, dass man sich wirklich Zeit nimmt für sein Testament, auch aus psychologischer Sicht?
Also auf die Zeit und die Länge kommt es meines Erachtens sicherlich nicht an, weil da können auch jede Menge Kränkungen bei rauskommen. Es kommt eher darauf an, zu versuchen, sich in die Kinder hinein zu versetzen, also auf Empathie. Wie wird das bei meinen einzelnen Kindern ankommen, wenn ich das so und so schreibe? Der Perspektivwechsel ist das Entscheidende.
Ich frage das auch deswegen, weil es immer wieder Hörerinnen und Hörer gibt, die fragen, was eigentlich in ein Testament rein muss. Hans-Joachim Müller ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde.
Was ist Ihre Frage zum Testament?
Wann wird ein Testament zum Testament? Reicht es, wenn ich handschriftlich im Schubfach meinen letzten Willen mit Datum und Unterschrift lasse, oder braucht es Rechtsanwalt, Notar?
Nein, das braucht es nicht. Da kann ich Sie beruhigen. Sie können Ihren letzten Willen handschriftlich aufschreiben. Bitte versehen Sie es mit Ort, Datum und Ihrer Unterschrift. Wichtig ist, dass es dann handschriftlich ist. Bei Ehegatten muss einer der Ehegatten das selbst schreiben und der andere unterschreibt mit, also beide unterschreiben. Sie dürfen sich nicht abwechseln. Ich rate dennoch dazu, gönnen Sie sich, und sei es eine Erstberatung für 226,10 € für Verbraucher. Es ist gut investiertes Geld, weil Sie damit möglicherweise erhebliche Schwierigkeiten bei denen vermeiden, denen Sie etwas Gutes tun wollen.
Das ist die Gebührenordnung für Anwälte.
Das ist die Gebührenordnung für Anwälte und Anwältinnen. Für einen Verbraucher ist es 226,10 € eine Erstberatung. Ich glaube, das ist ein gut investiertes Geld. Sonst gibt es eben auch andere Möglichkeiten, das noch, sage ich mal, bei der öffentlichen Rechtsauskunft in Hamburg zum Beispiel oder über Beratung.
Es muss handschriftlich sein.
Warum muss eigentlich? Dann handschriftlich sein, das ist so vorgesehen. Es darf nicht mit Computer geschrieben sein, weil ja sonst jemand anders das Computer schreiben könnte und Sie drucken es aus und sagen wir mal, unterschreiben es dann. Mhm. Das soll ausgeschlossen werden, weil es auch immer wieder Fälschungsversuche doch gibt. Sie können auch zu einem Notar oder einer Notarin gehen, es dort aufsetzen lassen. Das würde zum Beispiel später, wenn es eine Immobilie gibt, den Erbschein nicht mehr notwendig machen. Sie können die Immobilie dann auch berichtigen lassen, nur unter Vorlage des eröffneten Testaments. Mhm. Wichtig ist, und es kann auch ein handschriftliches Testament auf einem Bierdeckel oder einer Postkarte sein, dass klar wird, das ist Ihre letztwillige Verfügung. Also schreiben Sie Testament drüber oder das ist mein letzter Wille oder hiermit bestimme ich meinen letzten Willen.
Also Überschrift, Datum, Unterschrift.
Also wichtig
ist, wenigstens ein Satz.
Wenigstens ein Satz, mein Erbe wird oder mein Alleinerbe wird oder wie auch immer, Datum, Ort, Unterschrift per Postkarte aus dem Urlaub nach Hause und das Geschenk kommt an.
Aber es können auch mehrere Seiten sein. Es gibt keine Beschränkungen, man kann auch eine Doktorarbeit draus machen.
Manchmal ist es sehr schwierig. Viele Menschen machen sich sehr, sehr große Gedanken und vererben viele einzelne Gegenstände, machen sich also sehr viel Mühe, das alles aufzuschreiben, vergessen dann leider zu sagen, dass es einen Erben geben soll. Und dann gibt es die Problematik, dass man die einzelnen zugewiesenen Gegenstände, also das Auto, das Hochzeitsservice oder auch die Silberbestecke, bewerten lassen muss, um anteilig festzustellen, wer in welchem Anteil Erbe geworden sein
soll. Herr Sere Müller, ich höre aus Ihren Worten, dass Sie noch kein Testament geschrieben haben.
Ich hatte mal eins geschrieben, aber das liegt nämlich schon sehr lange zurück. Und die damals Erbenden sind leider schon verstorben. Und
Sie werden ein neues verfassen jetzt?
Ja, also es war mal der Gedanke, aufgrund Ihrer Sendung, und was reicht sozusagen aus. Damals hatte ich das so gemacht, im Schubkasten hinterlassen.
Ja. Bitte hinterlegen Sie es heute beim Nachlassgericht einmalig für 75 Euro.
Beim Amtsgericht, vielleicht in dem Fall, ne? Hans-Joachim Müller in Berlin, danke für Ihren Anruf.
Danke auch.
Und dazu passt auch eine E-Mail von Silvia Gregor. Und damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. Ich habe bereits ein notarielles Testament, schreibt sie hier, das ich mit meinen Kindern vorher abgesprochen habe und würde nun gerne einzelne Gegenstände bestimmten Personen nach meinem Tod geben. Wie kann ich dies tun? Also da gibt es ja viele unterschiedliche Dinge. Das ist ja auch eine emotionale Frage, welches Verhältnis man zu bestimmten Objekten hat.
Absolut. Sie können einzelne Vermächtnisse auswerfen, indem Sie eben sagen, meine Erben sind ganz klar, meine Kinder zu einem Drittel, beispielsweise bei drei Kindern. Und dann gibt es einzelne Gegenstände, die ich noch zuweisen möchte. Eine besondere Vase, die immer meiner Tochter so gut gefallen hat oder meinem Sohn eben das Hochzeitsservice oder wie auch immer. Das nennt sich Vermächtnisse. Da weisen Sie einzelne Gegenstände zu. Das können Sie für das notarielle Testament auch mit einer Testamentsergänzung machen. Mir ist noch ganz wichtig, zum Abschluss Sie darauf hinzuweisen, machen Sie ein Probesterben.
Was passiert, wenn?
Rechnen Sie nicht damit, dass die Statistik immer in jedem Fall auch zutreffend ist, dass die Männer immer vor den Frauen versterben, dass die Eltern vor den Kindern versterben und dass alle da sind, die Sie bedenken, sondern machen Sie eine Überlegung, was soll passieren, wenn ein anderer Fall eintritt.
Katja Habermann, Fachanwältin für Erbrecht mit eigener Kanzlei in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Christian
Aber
Wendel.
Hier
ja,
wäre
die Begegnung mit
auch
dem
wichtig,
Tod. Ja.
Genau, ja. Auch wichtig, wenn jetzt alle Kinder diesen Gegenstand haben möchten. Ne? Also das ist auch wieder, finde ich, genügend Anlass auch für neues Konfliktpotenzial. Denn manchmal gibt es ja Gegenstände in der Familie. Wir hatten vorhin das Stichwort Sammlung. Das wollen alle haben und schon haben sie wieder ein Problem, weil manche Sachen sind ja auch nicht teilbar. Man kann das Service schlecht aufteilen.
Sollte man
bis
auch
die
nicht.
Tassen, die Teller. Ne? Also ich denke, ganz wichtig auch hier, das zu kommunizieren und wie man das lösen kann.
Das sagt die Familienpsychologin Christiane Wempe, auch Autorin eines Buches mit dem schönen Titel Wenn Erben zum Streitfall wird. Und die Botschaft, glaube ich, die Sie aussenden, Christiane Wempe, redet miteinander und möglichst offen und vielleicht auch konstruktiv. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Und gegebenenfalls Hilfe holen.
Ja, natürlich. Zum Beispiel bei Ihnen oder bei vielen anderen Familienpsychologen, die es gibt in diesem Land. Vielen Dank für Ihre Zeit. Viele Grüße nach Ludwigshafen. Und das war schon unsere Sendung über Erben ohne Streit. Die können Sie natürlich immer jederzeit hören unter deutschlandfunkkultur.de oder als Podcast.